Ich habe dir, glaube ich, schon mal erzählt, ich habe so eine Arne-René-Schwäche. Ich weiß nicht, welcher ist.
Ja.
Ist ein bisschen peinlich, aber.
Behind Board Games, der Podcast hinter den Kulissen des Brettspielhobbys mit Christian und Chris.
Moin, Servus, Hoi und Hallo. Ich bin Christian und ihr seid bei Behind Board Games. Es ist mir heute eine ganz besondere Freude. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, beziehungsweise eine Gästin. Und zwar ist heute die liebe Sonja Domke zu Gast. Ich möchte sie kurz vorstellen, obwohl Sonja deutlich bekannter ist als ich. Ich mache es trotzdem. Sonja ist gut bekannt als erstmal Instagrammerin. Sonja hat einen relativ großen Instagram-Account, der, soweit ich weiß, genauso heißt wie ihr Blog, nämlich Brettspielpoesie. Der ist auch sehr bekannt, den gibt es auch schon seit 10 Jahren. Und Sonja, du bist natürlich Mitglied im legendären Podcast Bretterwisser. Hallo Sonja, schön, dass du da bist.
Hallo, schön hier zu sein.
Sonja, ich frage die Leute am Anfang immer, wie man sich grüßt von da, wo sie herkommen. Und ich weiß, dass du aus Braunschweig kommst. Irgendwie denke ich mir so, in Braunschweig sagt man, keine Ahnung, sagt man da Hallo? Gibt es irgendeinen lokalen Gruß, den man in Braunschweig benutzt?
Wüsste ich jetzt tatsächlich auch nicht. Also schriftlich nutze ich häufig Moin, obwohl das ja eher noch ein bisschen nördlicher, glaube ich, ein bisschen angebrachter ist. Aber ansonsten würde mir da nichts einfallen.
Witzigerweise sagen die meisten Leute Moin, egal wo sie herkommen. Also Moin ist gefühlt der verbreitetste Gruß überhaupt. Ich glaube, es klingt halt irgendwie so lässig, ne? So entspannt irgendwie. So nett.
Ja.
Sonja, ich muss erstmal zu Beginn eine Klarstellung verlesen, die in dem Fall nichts mit dir zu tun hat, aber ich bin darauf hingewiesen von Dirk R., wir anonymisieren hier natürlich in dem Podcast, in der Folge vom 19.09.2025, also zum Tag dieser Aufnahme erst ein paar Tage her, mit dem Titel Guess Who's Back, habe ich fälschlicherweise die Charaktere Wallace und Gromit der Muppet Show zugeordnet. Und das muss ich an dieser Stelle deutlich klarstellen, dass das natürlich nicht stimmt. Das ist natürlich falsch. Wallace und Gromit sind die Hauptcharaktere der von britischen Animationsfilmen, in denen sie aus Knetmasse geformt dargestellt werden. Und bei den von mir gesuchten Charakteren handelt es sich eigentlich um Waldorf und Statler, die erstmals 1975 in der Muppet Show aufgetreten sind. Die Folge hatte den Titel Sex and Violence, wo ich noch mehr Fragen hatte in dem Moment, als mir beantwortet worden sind durch diesen interessanten Wiki-Eintrag zur Muppet Show. Und ich möchte mich an dieser Stelle natürlich entschuldigen bei allen Menschen, bei denen ich Irritationen ausgelöst habe durch diese Falschdarstellung. Bei den Animateuren von Wallace & Gromit natürlich auch und natürlich auch von dem Darsteller, der Waldorf und Statler, ja, noch nie gehört, bin ich ganz ehrlich, darstellt. Ja. Gut, das musste erstmal raus, Sonja. Entschuldigung, das ist mir in der letzten Folge passiert. Und ich bin nämlich in der WhatsApp-Gruppe von Fuchs und Bär und da ist ein hartes Urteil gefällt worden über diesen Kommentar.
Ich habe das vorhin mitgelesen.
Ach, du hast es mitgelesen? Okay, gut. Das ist ja witzig. Es ist wirklich das Who is Who der Brettspielszene ist in dieser Chatgruppe drin. Dann legen wir aber mal los, Sonja. Also, ich möchte am Anfang ein bisschen über dich reden. Später reden wir auch noch ein klein bisschen über Spiele. Aber ich habe erstmal so ein paar ganz unverfängliche Fragen. Und die erste wäre, ob du nicht einfach halt vielleicht die Bretterwisser sein lässt. Kann ich dich irgendwie abwerben hier? Ich gebe dir auch den gleichen Aufnahmetermin. Wir können gerne den gleichen Abend machen. Und ich kann dir garantieren, dass es bei uns, wenn es nicht gerade um Wallace & Gromit geht, immer über Brettspiele geht. Also keiner, ne? Wir bleiben beim Thema. Also, wäre das nicht ein gutes Angebot? Möchtest du bei uns bleiben?
Ach, nee, ich habe mich jetzt schon so gut eingespielt mit Arne und René und das soll erst so bleiben.
Aber Sonja, die beiden werden ja auch nicht jünger, ne? Also ich will ja nichts sagen, aber ne? Also du weißt im Zweifel sonst, wie du mich erreichst, ne?
Genau.
Gut. Also ich habe das eigentlich auch als Ja jetzt verstanden. Also stay tuned, Sonja, bald Teil von Behind Board Games. Ich hoffe jetzt, dass nicht Arne und René zeitnah irgendwas passiert, weil sonst wird, glaube ich, diese öffentliche Aufnahme mir zum Verhängnis werden.
Möglich, ja.
Sonja, jetzt ist ja bekannt, dass du den Blog hast Brettspielpoesie und du hast ja damals so ein bisschen soweit ich nachgelesen habe, und ich habe ja natürlich auch schon von dir bei den Bretterwissern, die Bretterwisser immer gerne gehört und bei dir auch im Blog nachgelesen, dass du halt immer dich für Poesie interessiert hast. Jetzt habe ich mich gefragt, wie ist das denn über die Jahre gelaufen? Also du hast jetzt seit 10 Jahren deinen Blog und hast diese beiden Hobbys von dir da vereint. Ist das heute noch viel Thema oder hat sich in diesen 10 Jahren da auch viel verändert, dass du halt Poesie auch mit einbaust?
Ja, auf dem Blog durchaus. Also alle meine Rezensionen beginnen ja mit einem Gedicht als Einleitung. Also die klassischen Rezensionen. Ich mache mittlerweile auch hin und wieder, also ich habe da so eine Rubrik, wo geht's jetzt im Ausgang, wo ich dann immer so, meistens sind es 4 Exit- oder Abenteuer-Rätselspiele zusammenfasse, über die man halt nicht spoilern möchte. Deswegen kann ich mich da ein bisschen kurzer fassen. Da gibt's dann keine Gedichte. Aber ich fasse ja auch einfach aus anderen Gründen 2, 3 Spiele zusammen. Aber bei den normalen klassischen Rezensionen, also wo ich ein Spiel rezensiere, versuche ich eigentlich immer als Einleitung ein Gedicht zu schreiben. Das ist entstanden, weil ich damals, als der erste Adventskalender von Frosted Games erschienen ist, da habe ich mir so selber eine Challenge gesetzt und habe gesagt, jeden Tag schaue ich morgens in den Adventskalender, was da für eine Promo drin ist, und schreibe bis zum Abend ein Gedicht zu der Promo. Und ja, das habe ich dann 24 Tage lang im Dezember gemacht und habe ich dann auch die darauffolgenden Jahre gemacht, und irgendwann wurde ja der Frosted Games Adventskalender eingestellt. Und da dachte ich mir, schade, jetzt fand ich das Gedichteschreiben aber irgendwie ganz cool. Und dann bin ich halt dazu gekommen, dass ich die Einleitung in Gedichtform ausdrücke. Ich hatte auch mal die Idee, das ein Podcast müssen wir zu machen. Es gibt, glaube ich, 2, 3 Folgen, wo ich mal wirklich auch Gedichte vorgetragen habe. Ich habe einmal ein ganzes Spiel in Reimform rezensiert im Podcast. Das würde ich eigentlich gerne häufiger machen, aber es ist halt auch super viel Arbeit.
Bin mir ziemlich sicher, die Folge habe ich auch gehört, an die erinnere ich mich auf jeden Fall, weil ich bin ja auch regelmäßiger Hörer von euch, also inzwischen bin ich nicht mehr ganz up to date, weil ihr jede Woche eine neue Folge macht und die teilweise auch, ja, ganz schön reichhaltig sind, so von der Zeit.
Genau, wir nehmen uns da kein genaues Limit vor, versuchen immer so um eine Stunde, aber manchmal sind wir dann doch ein bisschen weiter drüber.
Ist immer ganz witzig, weil ich finde, bei euch kann man relativ gut so ein bisschen eure Gedankenspiele auch verfolgen. Also manchmal habt ihr dann drüber gesprochen irgendwie, dass die Folgen sehr lang sind und sowas. Und das ist immer ganz witzig, weil man halt wirklich so richtig up to date ist, gefühlt auch, was eure Gedankengänge angeht, auch zum Podcast. Ich habe mich aber dann schon gefragt, ob ihr bei diesem enormen Aufwand, der es ja doch ist, jede Woche auch aufzunehmen, habt ihr je daran gedacht, dass ihr dann vielleicht irgendwie weniger häufig aufnehmt, oder habt ihr sogar mal ans Aufhören gedacht?
Also über die Häufigkeit sprechen wir immer mal wieder. Und eigentlich landen wir aber immer dabei, dass das wöchentlich eigentlich ganz cool ist. Also man hat halt einen Abend in der Woche, auf den freut man sich, da weiß man, okay, dann machen wir den Podcast. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen, klar, es ist auch irgendwo ein Stück Arbeit, aber es ist ja auch irgendwo was, auf das man sich freuen kann. Einfach mal, ne, mit den gleichen Leuten wieder ein bisschen über Brettspiele reden oder auch über andere Dinge, was die beiden Jungs ja dann doch gerne mal lieber machen, als über Brettspiele zu reden. Ja, aber eigentlich kommen wir immer dazu, dass wir an den wöchentlichen festhalten wollen, wo wir jetzt im Sommer zum Beispiel, haben wir ja 2 wöchentlich dann teilweise aufgenommen, festgestellt haben, irgendwie mit Urlaubszeiten passt es halt nicht jede Woche, und ja, ich denke mal, das ist in Ordnung, so halten wir es halt relativ flexibel, aber wir streben eigentlich schon an, jede Woche uns zu treffen. Und klar, auch das Aufhören war schon mal Thema, wo man sich dann mal hinterfragt, ja, macht das überhaupt noch Sinn, sind wir denn alle noch dabei, aber wir haben dann immer, Das Ende vom Lied war eigentlich immer, dass wir alle 3 gesagt haben, wir haben weiterhin Bock. Und solange wir irgendwie alle Bock haben, findet man sich schon wieder irgendwie zusammen, auch wenn man sich mal vielleicht ein bisschen mal Meinungsverschiedenheiten hat oder mal irgendwas im Raum steht, dass man eigentlich immer wieder zusammenrauft und sagt, ja, wir machen hier weiter. Und wenn wir irgendwann an diesem Punkt sind und nicht mehr zu dem Ergebnis kommen würden, ja, wir haben alle 3 noch Bock drauf, dann müssten wir wahrscheinlich wirklich was aufhören nachdenken.
Gibt's dann auch so Phasen, wo man sich gegenseitig über hat? Ich meine, ihr seid ja sicherlich auch gut befreundet, würde ich mal sagen, mal annehmen. Aber gibt es so Phasen, wo man sich vielleicht auch ein bisschen dicke hat, weil man halt, keine Ahnung, so viel Zeit miteinander verbringt oder vielleicht irgendwie einen persönlichen Streit hatte, keine Ahnung, und dann aber trotzdem aufnehmen muss?
Ja, eigentlich selten. Ich überlege gerade nochmal, also wie gesagt, wir hatten schon so Phasen, da hat es ein bisschen gekrieselt, aber sind wir eigentlich immer drüber weggekommen, und im Großen und Ganzen verstehen wir uns doch relativ gut.
Ja, ist, glaube ich, das Wichtigste, dass die ganze Geschichte noch Spaß macht, wo ich jetzt auch sagen würde, nach so einer langen Zeit keine Selbstverständlichkeit. Das ist immer das, ich habe, bevor ich so den Podcast hier gestartet habe, habe ich mich auch gefragt, ja, wie viel Arbeit ist das eigentlich? Und irgendwie habe ich es immer noch unterschätzt. Also ich weiß nicht, du machst ja, glaube ich, nicht den technischen Bereich bei euch.
Nee, überhaupt nicht.
Ah, okay, genau. Das ist eben das, wenn man das halt auch noch dann immer mitmacht, das ist dann nochmal so ein extra Ding. Da braucht man auf jeden Fall auch jemanden, dem das so ein bisschen Spaß macht, auch sich mit den Geschichten zu beschäftigen. Das macht bei euch der Arne, wenn ich mich nicht täusche, ne?
Genau. Ja, und das war auch schon mal so ein Punkt, wo Arne gesagt hat, irgendwie, er hat keinen Bock mehr, das alles allein zu machen. Da haben wir schon mal geschaut, ob wir das irgendwie auf mehrere Schultern verteilen können. Aber bei mir ist halt so, ich habe von vornherein gesagt, ich habe halt meinen Blog und meinen Blog will ich behalten. Und daher will ich halt so wenig wie möglich bei der technischen Ausgestaltung dabei sein, einfach um Zeit zu sparen, die ich dann wieder überhaupt für den Blog.
Wie ist das denn bei dir? Wie viel Zeit nimmt das denn so ein? Also wenn du das jetzt so addieren würdest, könntest du das überschlagen. Wenn du den Blog nimmst und dann noch die Bretterwisser, die wöchentliche Aufnahme, dazu kommt dein Instagram-Account. Darf man fragen, könntest du das beziffern? Wie viele Stunden nimmt diese Content Creation für dich in der Woche eigentlich ein?
Kann ich ganz schlecht beziffern. Ich bin auch ganz schlecht im Schätzen. Ja, mit Instagram, es läuft halt immer so nebenher, auch irgendwie auf dem Sofa sitzend, wenn man was gespielt hat. Also ist ja meistens so, dass ich spiele, dabei Fotos mache und die Fotos dann aber erst ein oder mehrere Tage später veröffentliche. Das ist dann wirklich so auf dem Sofa, wenn irgendwas im Fernsehen läuft, so einfach so nebenbei. Und ja, auf dem Blog, wer meinen Blog verfolgt, hat gemerkt, dass gerade so dieses und vielleicht auch schon letztes Jahr ein bisschen weniger häufig neue Beiträge erscheinen. Das liegt tatsächlich daran, das ist auch wahrscheinlich auch mein eigener Anspruch, der irgendwie immer höher wird. Deswegen dauert jede Veröffentlichung auch immer länger. Weil es ist ganz häufig so, ich fange an zu schreiben. Wenn ich dann eigentlich fertig bin mit dem Text, lese mal drüber und denke mir, ach, das war irgendwie gar nichts und fange in der Regel noch ganz von vorne an. Und von daher ist es auch ganz schwer abzuschätzen, wie viel Zeit es insgesamt kostet. Aber für einen Blog ist es doch schon einiges an Zeit. Deswegen eben auch momentan weniger häufig Inhalte kommen.
Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass die Medien heute sich verändert haben, dass viel visuell ist, vielleicht auch audiovisuell, das heißt also YouTube natürlich viel, klar Instagram, wo du ja auch gut dabei bist. Ich meine, ich glaube, du hast knapp 13.000 Follower, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. TikTok gibt es natürlich auch noch, also es gibt viel auch visuelle Medien. Hast du den Eindruck, dass die Beliebtheit von Blog irgendwie nachgelassen hat? Ich weiß gar nicht, ich will das gar nicht unbedingt an Zahlen festmachen. Ich weiß ja nicht, wie sehr du auf deine Klickzahlen guckst und so. Aber hast du irgendwie den Eindruck, dass sich das in diesen letzten 10 Jahren mehr zu YouTube und Co. hin entwickelt hat oder so? Oder bist du mit deinem Blog und den Leuten der Resonanz immer noch super zufrieden?
Also ich habe schon das Gefühl, dass es sich ein bisschen verschiebt alles und dass Blogs auch gar nicht mehr so angesagt sind. Einfach überhaupt, dass das geschriebene Wort nicht mehr so beliebt ist.
Ja.
Ja, aber ich schreibe ja in erster Linie auch für mich. Bin natürlich froh über jeden, der es dann auch liest. Aber ich kriege hin und wieder Kommentare. Ich mache ja auch ab und zu Gewinnspiele, wo ich dann Meinungsbilder abfrage. Da kriege ich auch regelmäßig positive Antworten. Und das lässt mich dann eigentlich einfach damit weitermachen.
Ja, ich glaube, es ist bei all diesen Sachen echt wichtig, dass man das für sich selber macht und dass man die Freude schon, also man will natürlich irgendwie auch gesehen werden, ne? Das geht dir bestimmt auch so.
Na klar.
Natürlich möchte man so, dass das irgendwer liest und vielleicht auch mal einen Kommentar so, also und idealerweise nicht nur bei Gewinnspielen, weil da kriegst du die Leute halt im Zweifel immer,
ja.
Weil da gibt's halt was umsonst, mit Verlaub will ich jetzt gar nicht allen unterstellen, aber logisch zieht das dann immer noch mehr Leute an und wichtig ist, dass man so die Hauptmotivation, glaube ich, aus der Tätigkeit selber nimmt.
Ja, aber da habe ich in den ersten Jahren gemerkt, also die ersten Kommentare, die ich auf dem Blog hatte, die waren, wenn mir irgendwo ein Fehler unterlaufen ist.
Ja.
Also da gab es sofort einen Kommentar mit, ja, das hast du aber falsch beschrieben.
Ja.
Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass ich über diesen Punkt hinaus bin und wenn Kommentare kommen, dann sind das inhaltliche Kommentare. Das freut einen dann schon.
Wie fühlt sich das für dich an, wenn man dir jetzt sagt, was du natürlich auch weißt, dass es deinen Blog jetzt seit 10 Jahren gibt? Ich meine, das ist irgendwie schon nochmal so eine psychologische Geschichte, oder? Wenn man jetzt hört, 10 Jahre Brettspielpoesie, oder?
Es ist total krass und manchmal frage ich mich auch, wo ist die Zeit geblieben und wie können das schon 10 Jahre sein? Das kommt mir noch gar nicht so vor.
Du wurdest wahrscheinlich mit der Zeit auch auf immer mehr, naja, so Events eingeladen und so. Du hast wahrscheinlich relativ viele, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, Partnerschaften mit Verlagen im Sinne von, dass man da zumindest, keine Ahnung, Rezensionsexemplare anfragt oder halt, keine Ahnung, im Presseverteiler ist und so weiter. Mhm. Wie ist es denn für dich? Fühlst du dich als Influencerin oder Content Creator? Oder ich habe das Gefühl, dass es für viele Leute fast ein Schimpfwort ist, wenn man ihnen sagt, sie sind Influencer, wo ich mir denke, das ist gar nichts so Schlimmes, weil das beeinflussen tut man ja immer irgendwie Leute, auch so im Alltag. Wie ist das für dich? Also was würdest du gerne bezeichnet werden?
Also ich nutze ja gerne, ich bleib gerne beim Deutschen, Medienschaffende.
Ja.
Also das deutsche Pendant zu Content Creator, wobei ich auch mit Content Creator leben kann. Content Creatorin möchte ich nicht unbedingt genannt werden, weil ich mir einfach denke, es ist die englische Sprache und da gibt es also dieses In nicht so unbedingt.
Ja.
Influencer sehe ich tatsächlich auch eher ein bisschen als Schimpfwort, weil ich finde schon, Influencer ist so in der Gesellschaft eher negativ konnotiert. Weil viele Leute, wenn sie Influencer hören, denken so halt an die Leute, die kriegen irgendwie umsonst was zugeschickt, machen da irgendwelche Instagram-Bilder zu und fahren dann irgendwo kostenfrei in Urlaub oder sonst was. Deswegen Influencer höre ich auch ungerne, aber ganz freisprechen kann ich mich davon natürlich nicht. Ich bin auf Instagram, ich bin in sozialen Medien. Wenn ich über Spiele spreche, schreibe, gebe ich meine Meinung weiter und sicherlich beeinflusse ich damit auch andere, die das lesen oder hören oder sehen in ihrer Kaufentscheidung. Von daher kann man sich wahrscheinlich nicht davon freisprechen, Influencer zu sein, aber das Wort höre ich selber auch nicht so gerne, ja.
Das verstehe ich auch, weil ich glaube, es ist immer noch so ein bisschen halt ein Unterschied zwischen dem, wie, du hast es ja gerade richtig gesagt, so denke ich, dass die Leute sich unter Influencer, Influencerin irgendwas Bestimmtes vorstellen, nämlich eben genau solche Leute, so irgendwelche, keine Ahnung, Schminktipps auf YouTube oder so, die dann gesponsert werden von irgendeinem großen Kosmetikhersteller oder sowas in der Art und eben Leute, die irgendwo kostenlos hinfahren und da sagen, dass alles mega super toll war und so weiter und so fort. Und dass es eigentlich vom Wort her gar kein Schimpfwort ist, darum geht es im Prinzip gar nicht, sondern es geht eigentlich eher darum, was das für die meisten Leute bedeutet. Und ich muss ja auch sagen, wenn ich jetzt mal ehrlich bin und an das Wort Influencer denke, denke ich ehrlich gesagt auch an so Leute, so große YouTube-Kanäle, wo inzwischen ja 90% irgendwie Werbung ist, wo die Produkte gesponsert sind, die da benutzt werden. Ja, sowas in der Art eben.
Und das ist mir halt ganz wichtig. Also die Bretterversion muss ich da ein bisschen ausklauen, aber mein Blog und mein Instagram-Kanal ist komplett werbefrei. Also ich nehme keine Werbeangebote an, mache auch keine Werbung für irgendwelche Spielshops oder irgendwen. Und das Einzige, was ich mache, ich nehme Rezensionsexemplare an. Das ist für mich aber Grundstein für meine Arbeit, für die Rezensionen eben. Bei Instagram ist es manchmal ein bisschen schwierig. Also da bekommt man auch ganz, ganz viele Anfragen, wo auch gleich gefragt wird, ja, was nimmst du denn für Kosten? Ich immer sage, ich mache keinen bezahlten Content. Also ihr könnt mir gerne was zuschicken. Ich schreibe aber meine ehrliche Meinung dazu und möchte dafür aber auch kein Geld sehen. Und da ist es dann manchmal ein bisschen schwierig. Und dann kommt so ein Spiel, ich mache ja auch bei Instagram immer so Unboxing-Bilder-Serien. Und da habe ich einmal ein Spiel zugeschickt bekommen, habe ein Unboxing gemacht und der Verlag hat sofort geschrieben, ja, vielen Dank für das tolle Review. Ich dachte, nee, das war jetzt ein Instagram-Beitrag, aber das ist noch keine Review oder keine Rezension für mich. Die kommt später noch. Und da ist auch der Anspruch mancher Verlage manchmal ein bisschen schwierig, finde ich.
Sehr spannend. Ich meine, also ohne konkret Verlage zu nennen, aber hast du öfter das Gefühl irgendwie, dass Verlage doch etwas erwarten? Also der Gedanke ist ja der, Rezensionsexemplare dürfen übrigens auch rechtlich nicht an irgendwas geknüpft werden, schon gar nicht an eine positiv verfälschte Meinung, sage ich mal. Hast du denn das Gefühl, dass es ganz allgemein gesprochen Verlage gibt, die das anders sehen, wo du so ein bisschen, egal ob jetzt zwischen den Zeilen oder direkt, eigentlich der Tenor schon so ist, dass sie irgendwie von dir irgendwas erwarten?
Das würde ich so nicht sagen. Also ich muss schon sagen, wenn ich negative Rezensionen schreibe, ist das mehr Arbeit als positive zu schreiben, weil ich dann schon versuche, ganz genau herauszuarbeiten, was mir nicht gefallen hat. Oder was ich auch objektiv beurteilen kann, was vielleicht nicht so gelungen ist. Und dann halt dazu meine persönliche Meinung. Von daher habe ich nicht so viele negative Reaktionen von den Verlagen. Ich habe auch von manchen schon gehört, die halt sagen, okay, wir geben viele Rezensionsexemplare raus, aber wenn ich dir jedes Jahr unser neues Würfelspiel schicke und du sagst jedes Mal, findest du blöd, dann schicken wir dir kein Würfelspiel mehr zu, weil wir dann das Gefühl haben, Würfelspiele sind halt einfach nichts für dich. Und das finde ich auch okay, das kann ich auch verstehen. Ganz selten habe ich schon mal wirklich da noch negatives Feedback erhalten. Ja, das nehme ich dann einfach so hin, dann ist es halt so. Aber es beeinflusst nicht meine Art, darüber zu berichten.
Hast du denn das Gefühl, also wir haben uns ja kennengelernt eigentlich auf dem Codenames-Event von Heidelberg Games, das in Frankfurt in einem Museum für Kommunikation stattgefunden hat. Hast du denn das Gefühl, dass solche Events irgendwie auf dich dann eher tendenziellen Einfluss haben? Also ich meine, grundsätzlich ist es ja natürlich so, dass Verlage einen zu Events einladen und einem natürlich eine gute Zeit machen wollen. Das ist ja irgendwie, das liegt irgendwie in der Natur der Sache. Die wollen, dass man ein gutes Gefühl hat, es gibt lecker Essen und so weiter. Hast du irgendwie das Gefühl, dass das deine Berichterstattung beeinflussen könnte in irgendeiner Art und Weise, solche Events?
Also ich versuche natürlich, das nicht durchdringen zu lassen, aber unterbewusst kann ich es natürlich nicht ausschließen. Also, was ich wirklich ein bisschen schwierig fand im Corona-Jahr 2020, wo vieles ausgefallen ist, wo man dann nicht zu den Pressetagen, zu den Verlagen hinfahren konnte, da haben die so Pakete geschickt. Zum Teil mit Spielen, zum Teil aber auch mit Essen und Trinken. Das war dann so der Punkt, wo ich schon sagte, na, ich meine, dass man vor Ort verköstigt wird, ist ja die eine Sache, wenn man den ganzen Tag da ist. Aber jetzt, wenn du mir für so ein digitales Presseevent zu Hause jetzt auch noch Essen und Trinken zu schicken, weiß ich nicht, ob es das wirklich braucht oder ob es nicht gereicht ist, einfach die Spiele zu schicken und zu sagen, wir machen irgendwie gemeinsam hier eine Zoom-Session oder irgendwas. Fand ich dann auch schon ein bisschen schwierig.
Was haben die denn da so mitgeschickt? Also ich habe mich gerade gefragt, was man, also ein Paket Spiele verstehe ich so, halt die Neuheiten, die Fokustitel, aber was schicken die dir dann eine Dose Energy Drink mit und eine Packung Chips oder was war da denn dabei? Da bin ich jetzt wirklich neugierig.
Also ich weiß, ein Verlag hatte mal Sekt verschickt.
Okay.
Und der ist bei Arne, glaube ich, ist das ganze Paket nass angekommen, weil unterwegs diese Sektflasche kaputt gegangen ist. Und sonst war es einfach so irgendwie, also das eine Mal war es Tomatenbutter, die war richtig, richtig lecker. Die habe ich mir dann hinterher auch in dem Shop dann nochmal online gekauft.
Tomatenbutter, verstehe.
Ja, und dann irgendwie, ich glaube sogar ein Brot war mit dabei oder irgendwelche Brotchips. Also Sachen, die du bei deinem Spieleabend, wo du die neuen Spiele testest, dann eben auch essen und trinken kannst.
Okay, ja, ich finde es trotzdem ein bisschen merkwürdig, dass ein Verlag ein Brot mitschickt. Also bitte, also wenn ich je von irgendeinem Verlag irgendwas bekomme, was noch nicht passiert ist, bitte schickt mir kein Brot. Unser Bäcker hier im Ort macht hervorragendes Brot und ich möchte aber nichts wegschmeißen. Bitte schickt mir kein Brot. Ja, witzig. Ich denke mir dann immer, da muss doch auch jemand in der Marketingabteilung sitzen, der sich überlegt, was man euch dann so schicken könnte. Ah ja, machen wir doch die Spiele, die haben wir im Fokus und ein Brot und Tomatenbutter. Spannend.
Na gut, das war halt aus einem Delikatessen- oder Feinkostladen in dem Ort, wo auch der Verlag sitzt.
Ah, verstehe.
Also, es hatte schon einen regionalen Bezug, aber natürlich zu den Brettspielen selber irgendwie gar keinen Bezug.
Ja, lustig. Ich weiß noch, ich habe mal früher, habe ich einen Blog gemacht für so Actionfiguren. Das waren die Skylanders damals. Da habe ich einen relativ großen Blog, möchte ich fast sagen, gehabt. Da hat mir der Verlag, also was heißt Verlag, da hat mir Activision aus UK ein Paket geschickt und da war Schokolade dabei, ganz viel sogar. Und die schmeckte fürchterlich. Ich weiß noch, die habe ich mir sogar live in einem YouTube-Video zum ersten Mal reingezogen. Und es war halt, sorry Leute, also alle, die jetzt irgendwie aus Großbritannien kommen und die Schokolade da mögen, nicht mein Fall. Ich weiß noch ganz genau, was für ein Trauma ich von diesem Skylanders Osterei aus Großbritannien hatte. Ja. Ja, das, was ich in meiner Vergangenheit alles schon gemacht habe. Ja, lustig. Jetzt schicken dir die normalerweise natürlich eher Rezensionsexemplare, also halt genau. Spiele, wo du natürlich normalerweise dann drüber berichtest. Natürlich kannst du sicherlich nicht jedes Spiel abdecken. Wie ist das denn? Schickt man dir jedes Spiel, das du möchtest? Oder gibt es da Kontingente und ist man dann für irgendwas vielleicht auch nicht wichtig genug? Oder kriegst du alle Spiele, die du anfragst?
Nein, definitiv nicht. Also es gibt Verlage und das ist auch viel, was über Instagram läuft, viele so kleinere Verlage, ausländische Verlage, die eher so aus dem Kickstarter-Bereich kommen, die wollen einem immer viel zuschicken. Oder auch so Eigenentwicklungen, wo ich auch vieles dann einfach schon ablehne. Ich sage, es ist halt irgendwie wieder so ein kleines Kartenspiel, Partyspiel. Das ist halt nicht so das, was ich gerne spiele. Wo ich früher dann auch gesagt habe, schick's ruhig zu. Mittlerweile bin ich da wirklich rigoros und lehne es ab. Ansonsten bei den größeren Verlagen ist es wirklich so, dass man sich raussucht, welche Spiele könnten interessant für mich sein. Häufig hat man ja auch die Chance, so vor Essen zu den Pressetagen zu fahren und sich da schon mal einen Überblick zu verschaffen. Und dann frage ich halt explizit das an, von dem ich denke, dass es mir gut gefallen könnte. Und da gibt es aber auch Verlage, die dann sagen, nee, da ist das Kontingent schon vorbei. Da haben wir keine Spiele mehr für dich. Und dann ist das halt so.
Weißt du dann, wie das abläuft? Ist das dann First Come, First Serve? Oder da hast du wahrscheinlich gar keine Einblicke, oder? Die sagen dir dann wahrscheinlich einfach... Nee.
Und dann gibt es ja auch andere Verlage, die halt sagen, wir können gratis gar nichts rausgeben, aber wir geben dir Spiele mit einem bestimmten Rabatt. Und da guckt man natürlich auch ganz genau, was fragt man wirklich an, Weil wenn ich selber noch Geld dafür ausgebe, dann will ich natürlich auch Spiele haben, die schon irgendwie nach meinem Geschmack sind. Was dann wiederum natürlich darin resultiert, dass man hauptsächlich positive Rezensionen schreibt, weil ich mir schon vorher überlege, was könnte mir gefallen, was frage ich überhaupt an.
Führt das dann wiederum teilweise dazu, ich weiß nicht, wie viel Feedback ihr auf alles bekommt, also gerade als Podcast habe ich es kennengelernt, dass man zwar dann sieht, wie die Zahl der Zuhörenden wächst, aber die Zahl der Kommentare, des Feedbacks, die geht jetzt nicht so mega hoch, aber hat das da vielleicht auch dazu geführt, wenn dann mehr positive Reviews zu irgendwas kommen, dass die Leute dann vielleicht sagen, hey, ihr findet ja alles nur super oder du findest alles nur super, je nachdem, ob wir von Bretterwissern oder von dir, von Blog oder Instagram reden. Oder wie ist denn da das Feedback auf deine Rezension? Gab es da schon mal irgendwie so einen Vorwurf von wegen, du hast da halt die Rezensionsexemplare bekommen und feierst das in den Himmel oder sowas in der Art?
Nee, das habe ich jetzt eigentlich noch auf keinem Kanal so wahrgenommen. Bei Instagram habe ich es eher, wenn mich Verlage anschreiben, dass sie sagen, wir mögen deine ehrlichen Rezensionen oder deine ehrlichen Beiträge. Weil ich also gerade bei Instagram, ich meine, Instagram ist für mich auch noch was anderes als Rezension. Weil bei Instagram zeige ich halt, was ich so auf dem Tisch habe, versuche dann mal einen kurzen Satz zu schreiben, aber das ist halt, also alle gespielten Partien führen ja zusammen zu einer Rezension. Und deswegen bin ich darum immer super vorsichtig, weil wenn ich jetzt die erste Partie spiele und ich finde das Spiel super, dann würde ich auch noch keine Rezension drüber verfassen, sondern ich spiele das Spiel dann mehrfach, wenn möglich auch in verschiedenen Runden, verschiedenen Mitspielenden, um eben zu schauen, ob sich das Spiel auch über einen längeren Zeitraum bewährt. Und deswegen passe ich auch mal ganz gut auf, was ich schreibe. Und manchmal ist es dann halt auch eher, wenn ich das gespielt habe, eher so ein negativer Eindruck, den ich dann auch bei Instagram einfach mal schreibe. Mit so dieser Teilaspekt hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Und dann schreiben mich ja Verlage an und sagen, ja, wir finden deine ehrlichen Worte gut. Da frage ich mich dann aber immer wieder, lesen die wirklich, was ich schreibe? Oder ist es einfach nur so quasi Honig ums Maul schmieren, damit ich jetzt zu deren Spiel auch sage, jo, schick mir das zu, da mache ich was drüber. Finde ich immer ganz schwer einzuschätzen.
Kann ich verstehen. Das ist eine berechtigte Frage, denke ich. Ich meine, im Endeffekt sind das ja Leute, die mit einem kommunizieren, die kommen aus einer irgendwie PR-Ausbildung, also Social Media ist ja natürlich dann das PR-Team, nehme ich mal an. So, manche Verlage haben da eine eigene Person angestellt und natürlich versuchen die, jede Interaktion mit einem positiv zu gestalten. Und ja, auch das kann natürlich in irgendeiner Art und Weise Beeinflussung sein, wo man auch mal ehrlich sein muss. Die Leute aus einer PR-Abteilung haben am Ende den Job, einen auch irgendwie zu beeinflussen. Und ja, vielleicht hat man natürlich dann die Intention, dann zu sagen, hey, ich bin jetzt wieder besonders nett zu dir, obwohl du was Kritisches geschrieben hast. Aber das wird man natürlich nie herausfinden. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die wirklich das schätzen, dass du eine ehrliche Meinung abgibst und dass das authentisch ist, weil ich mir vorstellen könnte, im Endeffekt, wie viel glauben einem die Leute, wenn du alles nur super findest? Also wenn es wirklich ein Spiel, was vielleicht sogar objektiv schlecht ist, wenn du das mega gut bewertest, dann würden die Leute wahrscheinlich dir sowieso nicht mehr glauben in Zukunft, oder?
Ja, da ja so positive Beispiele, wo ich dann wirklich merke, die Leute setzen sich mit dem, was ich auf meinem Blog schreibe, auseinander. Ich hatte es vor 2 Jahren, glaube ich, war ich bei einem Verlag, die hatten dann eine Neuauflage von einem Spiel und die hat mich eigentlich nicht interessiert, weil ich das Original habe und haben dann gefragt, ob ich es nicht doch mitnehmen wollen würde, weil ich schreibe immer so tolle Versionsvergleiche. Habe ich vor ein paar Jahren mit angefangen, es hat sich einfach so ergeben, weil ja in den letzten 10 Jahren auch wirklich viele Neuauflagen erschienen sind von Spielen von vor 5 bis 10 Jahren.
Ja.
Und wenn ich das alte Spiel schon habe, dann gucke ich mir das neue an und dann mache ich halt auch so Versionsvergleiche. Und wo mir dann ein Verlagsmitarbeiter wirklich gesagt hat, so, du machst doch immer so tolle Versionsvergleiche, mach das doch mit so einem Spiel bitte auch. Das zeigt mir ja, okay, die Person hat sich meinen Blog angeschaut, die liest, was ich auf meinem Blog schreibe. Und das war dann so, also das hat mir ein gutes Gefühl gegeben und das habe ich sehr positiv aufgenommen. Oder letztes Jahr in Essen habe ich Thomas Singen getroffen. Das war beim Spiel des Jahresspieleabend. Das ist mir immer mit ganz. Also ich versuche immer, mich nicht zu den Leuten zu setzen, mit denen ich eh schon mal zu tun habe, sondern versuche mich da irgendwie um die Leute zu mischen, die ich nicht kenne. Und er saß ja an einem Tisch und er saß sich mit Steffen Bogen dort und seinem Sohn. Und dann, dann haben die Thomas Singen dazu geholt. Ich weiß ja zum Beispiel der Autor von Die Crew. Und er fragt natürlich auch, wer bist du denn? Woher kennt man dich? Und ich sage, ja, ich habe einen Blog, Brettspielpoesie. Und er sagt dann zu mir, ey cool, du hast auch schon meine Spiele rezensiert, du schreibst doch mal Gedichte zu Beginn der Rezension. Und das zeigt man ja auch, okay, die Person sagt es jetzt nicht einfach nur so, sondern die kennt meinen Blog wirklich, die hat wirklich schon mal gelesen, was ich auf meinem Blog schreibe. Und das freut mich dann ganz besonders. Also gerade wenn es so von Verlagsvertretern, Autoren oder so kommt.
Ja, ist ja nochmal eine ganz besondere Auszeichnung, oder? Wenn man zu so einem Event kommt und dann solche Leute, ich meine, ist auch kein unbekannter Autor jetzt, also Steffen Bogen sowieso nicht, aber auch Thomas Singen nicht. Und dann sagen die Leute, und auch wirklich konkret mit Bezug, ne, ist immer das eine zu sagen, hey, ich guck dies, ich höre das und so. Genau. Aber wenn die Leute dann wirklich auf so quasi Insider, die nachweisen, dass sie es wirklich gelesen, gehört, was auch immer haben, antworten können und was sagen können, das ist wahrscheinlich auch heute immer noch ein mega Gefühl. Und das sind wahrscheinlich, selbst wenn man mal so eine Durststrecke hat und denkt, ach, das ist so viel Arbeit und ich müsste mal wieder einen Blogartikel schreiben und jetzt haben wir die Aufnahme noch, ist das wahrscheinlich so der Moment, der einen dann wieder eine Weile trägt, oder? Wenn man solche Erlebnisse hat. Ne?
Genau. Also es ist sehr viel wert. Und da merkt man auch, wofür man das eigentlich alles macht. Also natürlich in erster Linie für einen selber, weil ich einfach gerne schreibe. Aber dann das Feedback zu bekommen, es gibt auch Leute, die das wirklich lesen, ist halt doch sehr, sehr schön.
Ja, sehr spannend. Wie ist es denn? Gab es eigentlich mal irgendwelche Schlüsselmomente in den 10 Jahren, die du das Ganze schon machst? Gab es irgendwie so Momente, die Dinge verändert haben? Also ich habe zum Beispiel gehört, ich weiß gar nicht mehr, wo du das erzählt hast, aber dass du mit Matthias Notsch damals, also Matthias kennst du ja inzwischen auch schon länger, der war ja auch lange Teil der Bretterwisser, aber dass du mit ihm in Kontakt gekommen bist und dass er dich dann erstmal so ein bisschen in die Hand, an die Hand genommen hat, so in der Anfangszeit.
Genau, das war mein erster Besuch der Spiel des Jahresverleihung in Berlin. Es war 2015, glaube ich, als auch die erste BerlinCon stattfand. Ich habe es gewagt, nicht zur BerlinCon zu fahren, habe mir Montag freigenommen nach der BerlinCon und bin halt nach Berlin gefahren zur Spiel des Jahresverleihung. Weil aus Braunschweig ist das nicht weit und im Zug nach Berlin dauert nicht so lange. Und da hatte ich mir vorher ein weißes T-Shirt einfach mit blau Brettspielpoesie.de drauf gedruckt und bin dann da hingefahren und ich kannte halt keinen. Und ich bin jetzt auch nicht so der offenste Mensch. Und dann stand ich vor diesem Hotel und Hunter und Krohn waren da, Matthias Notsch war da, Arne Spillner war mit da. Da habe ich meinem Freund geschrieben, so hier, die stehen hier alle. Und er schrieb nur, ja, geh doch auf die zu. Und ich bin halt nicht so ein Mensch. Ich gehe nicht einfach irgendwie auf Leute zu. Hab dann wirklich allen Mut zusammengefasst, bin dann da hingegangen, so eben, hallo, ich bin Sonja von Brettspielpoesie. Und Matthias Notsch war gleich so, ey, cool. Und also er hat mich gleich so sympathisch aufgenommen und hat mir dann wirklich das Gefühl gegeben, so mich quasi an die Hand zu nehmen und mich den ganzen Tag da irgendwie mitzunehmen und saß ja auch mit denen gemeinsam. Und das war für mich auch ein sehr schönes Erlebnis, einfach zu sehen, ich komme dann noch irgendwo hin, kenne überhaupt niemanden, also zumindest nicht persönlich, und dass ich da so herzlich aufgenommen wurde, das war ein schöner Tag.
Das kann ich mir denken. Also ich kann das gut nachvollziehen, wenn man dann niemanden kennt. Und ja, es ist ja auch immer so, es gibt halt immer Leute auf solchen Events, die sich schon kennen. Und ich glaube, das liegt dann doch in der Natur des Menschen, dass die meisten Leute sich zu den Leuten begeben, die sie schon kennen. Auch natürlich teilweise, weil die gerne wiedersehen. Na klar, keine Frage. Die sehen die vielleicht nur eine Handvoll Mal im Jahr eben auf irgendwelche Events. Und dann möchte man zusammen spielen, quatschen, keine Ahnung. Ja. Aber so Leute, die einen so inkludieren und damit dazunehmen und irgendwie Leuten vorstellen, das ist schon extrem viel wert, weil ich kann das auch immer nicht nachvollziehen, wie Leute dann einfach so, also ich meine, ich bin jetzt schon, glaube ich, ein einigermaßen offener Mensch, aber mir fällt das auch mega schwer auf solchen Events. Ich war ja auch auf der Spiel des Jahresverleihung dieses Jahr zum ersten Mal, ist natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen größer geworden in der Zeit, aber da dann einfach zu Leuten hingehen, weil natürlich, du kennst wahnsinnig viele Leute, die du irgendwo Influencer oder, also ja, je nachdem, ob sie so genannt werden wollen, aber halt Medienschaffende auf jeden Fall, aber auch sonst Autorinnen und Autoren und so weiter, Leute von Verlagen und so. Und da einfach hinzugehen und die jetzt anzuquatschen, das käme mir ja gar nicht in den Sinn, ehrlich gesagt. Das ist dann eher so, dass ich immer bei meinem Freund Christian Hildenbrand, das ist ja, den kennst du ja auch gut,
ja,
da stehe ich immer mit Christian rum und dann kommen die Leute, sage ich dir. Das ist so wie so die Fliegen zum Honig. So in der Art, wenn du mit Christian rumhängst oder wenn man halt mit bestimmten Leuten rumhängt und mit denen isst oder keine Ahnung, quatscht oder so spielt, dann lernt man neue Leute kennen. Also das muss ich sagen, ist in unserem Hobby wahrscheinlich sogar noch einfacher als jetzt in anderen.
Ja, das kann ich so auch bestätigen. Also häufig hilft es, sich einfach da mit den Leuten zusammen irgendwo hinzustellen. Mit Christian ist mir das auch schon häufig passiert, wenn wir auf das Spiel waren oder so, dass man dann auch von anderen angesprochen oder auch wahrgenommen wird. Die einen sonst, auch wenn ich jetzt mit Brettspiel-T-Shirt mich vielleicht nicht registrieren würden, mich wahrscheinlich niemals ansprechen würden. Oder dass man eben mit anderen bekannten Szenegrößen, sage ich jetzt mal, zusammensteht, dann doch irgendwie bewusster wahrgenommen wird.
Ja, ist so ein Ding, ne? Ich habe mich das auch schon gefragt. Das ist halt, ich war jetzt auch auf einigen Veranstaltungen, also die letzten Jahre sowieso, aber von Leuten wahrgenommen zu werden, finde ich auch immer ganz spannend. Also ich habe das Gefühl, es gibt so ein paar wenige Leute, die sich auch immer so denken, für die bist du unsichtbar, für die ist man vielleicht auch einfach in dem Moment nicht wichtig. Andere Leute sind total offen und quatschen einen auch dann an und fragen, was man so macht und wer man ist. Aber Genau, also bewusst wahrgenommen werden, habe ich auch dann mit der Zeit gelernt, dass das doch ein bisschen anders ist, wenn man mit irgendwelchen Leuten rumhängt, die man kennt. So, dann wird man teilweise auch ein bisschen bewusster wahrgenommen. Vielleicht haben die Leute das eigene Medium sogar schon mal kennengelernt. Aber ich verstehe es ja auch. Bei solchen Veranstaltungen trifft man 10.000 Leute und ich nehme es da jetzt auch den Leuten nicht direkt übel. Den meisten nicht, sagen wir mal so. Es gibt so Einzelfälle, die waren dann schon ein bisschen skurril. Aber so im Regelfall meinen die Leute es ja auch gar nicht böse. Und ich habe auch kennengelernt, dass auch von diesen bekannteren Leuten manche auch eher so ein bisschen schüchtern sind. Also dann habe ich auch schon mal bei einer Person gedacht, oh, die will jetzt gar nicht mit mir reden oder so. Aber in Wirklichkeit, ja, ist es vielleicht selber so eine Person, die nicht auf jeden zugehen möchte oder kann. Hast du denn in den 10 Jahren, die du jetzt halt ungefähr schon dabei bist, hast du irgendwie eine Veränderung gemerkt? Ist alles größer geworden, größer, lauter, schneller, kurzlebiger? Könntest du irgendwie sagen, wie sich diese Brettspielszene in den letzten 10 Jahren, wo du sie ja jetzt echt intensiv begleitet hast, eben auch als Medienschaffende, verändert hat? Also abgesehen davon, dass natürlich viel, viel mehr Spiele erscheinen als früher und es wahrscheinlich auch viel mehr Medienschaffende gibt?
Genau, du hast schon gesagt, also alles wird irgendwie größer, alles wird mehr. Also gut, jetzt bei den geschriebenen Blogs eher nicht so. Da habe ich eher das Gefühl, dass es zurückgeht. Aber generell über Instagram und auch YouTube, Podcasts entstehen immer mehr. Und es sind auch mehr Personen, die man auf irgendwelchen Events trifft, also auch mehr andere Medienschaffende, die man da trifft. Es werden ja auch immer mehr Verlage, auch gerade aus Deutschland, immer mehr Kleinverlage, die dann irgendwelche Lokalisierungen rausbringen oder auch eigene Spiele rausbringen. Da bin ich auch immer wieder erstaunt, dass irgendwie jedes Jahr immer mehr werden. Ja, dann die Spiele in Essen wird immer größer, jedes Jahr immer noch eine Halle dazu und neuer Besucherrekord. Oder es war ja auch schon die Vermeldung, dass, glaube ich, Donnerstag, Freitag wieder 75% schon Auslastung ist. Also wenn man da Donnerstag oder Freitag hin möchte, dass man sich schon mal ein Ticket besorgen sollte, falls man da sicher gehen möchte, da beide sein zu können. Ja.
Wie ist das denn für dich? Also wie würdest du das bewerten? Ist das jetzt, ich meine, du hast das eben auch sowohl vor 10 Jahren erlebt, als auch eben heute. Bei mir ist es so, ich habe es jetzt über die letzten, 5 Jahre, würde ich sagen, intensiver erlebt. Also wirklich dann sehr viel mitgenommen, auf mehr oder weniger jeder Veranstaltung gewesen und so weiter. Aber ich habe quasi nicht diese Zeit kennengelernt, wo alles noch deutlich kleiner war und es deutlich weniger Verlage gab. Wie siehst du das denn? Positiv, negativ, irgendwas von beidem? Mehr Spiele, mehr Auswahl?
Also grundsätzlich ja. Ich habe ja auch einen sehr breiten Spielegeschmack. Ich freue mich da eigentlich immer über alles. Bin dann aber auch ganz froh, irgendwie schnell aussortieren zu können. Also ich habe ja so ein paar Sachen, die ich mir gar nicht anschaue, so alles irgendwie was mit Cthulhu zu tun hat, ja. Kann ich von vornherein ausblenden. Und irgendwo muss man ja auch eine Möglichkeit haben, einfach die Spiele schon mal vorzusortieren. Vielleicht geht einem dann das ein oder andere, aber anders kann man ja gar keinen Überblick behalten. Und mit den ganzen anderen Medienschaffenden, also da gibt's ja auch mal, ich bin jetzt auch, also ich zeige mich selber nicht bei Instagram oder auch nicht auf meinem Blog oder nur ganz selten mal, weil bei mir die Brettspiele halt wirklich im Vordergrund stehen. Also ich versuche auch nur Brettspielbilder zu posten bei Instagram, vielleicht ist mal eine Hand oder ein Finger mit drauf. Aber das sage ich auch meinen Mitspielern immer, dass in der Regel keine Personen mit auf die Bilder kommen, die ich bei Instagram veröffentliche. Und dann heißt es halt immer wieder bei irgendwelchen Events, ja, es gibt hier ein Community-Treffen, Instagram-Treffen. Oder man sieht halt Leute, die dann hier ein Selfie schießen und da ein Selfie. Da denke ich mir manchmal so, bin ich da nicht offen genug für? Oder, also ich bin halt nicht, gehöre nicht zu den Leuten, die rumrennt und irgendwelche Leute sucht und dann mit jedem ein Selfie machen möchte. Wer mich anspricht, ein Selfie mit mir haben möchte, der bekommt das gerne. Der darf das auch gerne veröffentlichen, aber da denke ich mir schon manchmal, vielleicht bin ich da einfach anders, vielleicht habe ich da eine andere Einstellung zu. Manchmal habe ich das Gefühl, so alle anderen sind irgendwie vernetzt und ich stehe irgendwie so als 5. Rad am Wagen daneben.
Dabei bist du doch eigentlich auch relativ gut vernetzt, oder? Ich meine, du bist ja auch Teil des Beeple-Netzwerks unter anderem. Das heißt, eigentlich müsstest du die meisten Leute doch auch kennen. Oder sind das inzwischen einfach so viele, dass du da gar nicht mehr mitkommst?
Genau, natürlich aus dem Beeple-Netzwerk kenne ich ganz viele. Da freue ich mich jedes Mal, wenn ich die treffe. Aber es sind jetzt eher so die vielen Content-Creator von Instagram. Also es ist ja wirklich eine Vielzahl an Personen. Und da gibt es ja auf das Spiel zum Beispiel das am Samstag das Meet and Play, wo ich auch jedes Jahr neue Content Creator von Instagram treffe und dann teilweise auch zum ersten Mal sehe. oder auch ausländische Content Creator, die ich da dann auf das Spiel, entweder schon auf der Pressekonferenz am Mittwoch oder dann auch bei Meet and Play treffe, die man sonst halt gar nicht so treffen kann. Ja, aber trotzdem habe ich das Gefühl, das sind wahrscheinlich wieder so verschiedene Bubbles. Also klar, so diese, das Beeple-Netzwerk, mit denen verabrede ich mich zum Teil auch, mit denen habe ich zum Teil auch gemeinsame Termine auf das Spiel. Und ja, die treffe ich schon, aber dann bin ich halt auch nicht diejenige, der irgendwie mit dem Handy rumläuft und ständig Selfies knipst. Aber so diese Instagram-Bubble, da habe ich immer das Gefühl, da irgendwie nicht so richtig dazu zu gehören. Weil die Leute mich nicht erkennen, weil ich vielleicht zu wenig Bilder auch von mir selber poste. Und ich will jetzt auch, wenn ich die Leute sehe, nicht unbedingt so eine Person, die dann sofort auf ihren zurennt und Hallo sagt. Also bei dem Meet and Play ist es immer noch was anderes, aber so, wenn man sich einfach irgendwo in den Messehallen trifft, bin ich da selber auch eher zurückhaltend.
Ja, ich habe das Gefühl, dass es da, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen Sub-Bubbles auch ein bisschen gibt. Also gerade so bei Instagram, denke ich, genau, es gibt ja wirklich sehr, sehr viele Kanäle. Ich will Instagram auch wirklich überhaupt nicht schlecht reden, aber ich denke, es hat vielleicht die niedrigste Einstiegshürde, weil das natürlich jetzt erstmal grundsätzlich vielleicht auch von der Technik, so vom Finanziellen erstmal weniger erfordert. Ich möchte das aber gar nicht kleinreden. Ich weiß, dass da Leute viel Zeit investieren, dass diese Beiträge immer, ne, du kannst deinen eigenen Charakter hinmachen, so ein bisschen so Grafik und dass die ein gutes Format und du musst natürlich immer den Algorithmus bedienen und solche Dinge, von denen ich selber wenig Ahnung habe. Also ich weiß, dass da sehr viel auch dahinter steckt. Aber ich kann mir denken, dass es vielleicht die niedrigste Einstiegshürde hat, weil du natürlich finanziell erstmal nicht groß was investieren musst. Wobei, wahrscheinlich könnten mich auch da Leute eines Besseren belehren, die vielleicht irgendeine teure Handyhalterung, keine Ahnung, da kenne ich mich dann leider zu wenig aus. Mhm. Aber ja, natürlich habe ich auch das Gefühl, dass es sehr viele Instagram-Kanäle gibt und natürlich viele davon auch wieder eingestellt werden. Natürlich eine Sache, die es jetzt bei Podcasts und YouTube auch immer wieder mal gibt, dass die dann nach relativ kurzer Zeit wieder aufhören. Aber gerade bei Instagram erscheint es mir doch wirklich so eine eingeschworene Community, die sich wirklich alle auch gegenseitig kennen. Und da bin ich dann teilweise auch nicht mitgekommen und kenne die dann auch nicht alle so. Aber die kennen sich halt alle. Witzigerweise hat das auch Daniel Teuerkaufer erzählt von Board Game Circus, der auch gemeint hat, das ist so eine große medienschaffende Community, die sich untereinander kennt, aber witzigerweise auch gar nicht so den Verlagskontakt. Das hat er in einem Interview mit ihm hat er das erzählt. Ich weiß gar nicht mehr, welche Episode es war. Ist schon eine Weile her. Schon ein halbes Jahr her oder sowas, dass die gar nicht so den Kontakt zu ihm suchen und dass er sich dann denen vorgestellt hat und dann gesagt hat, hey, wir sind Boardgame Circus und hey, wenn ihr Partner werden wollt, wenn ihr irgendwie vergünstigte Exemplare für Berichterstattung, könnt ihr gerne Bescheid sagen. Also ich glaube, da bist du nicht die Einzige, die da nicht mit allen mitkommt. Ich habe das auch schon erlebt, so auf so Supporter-Treffen auch, wo sich ganz viele Leute kannten und auch dann schon Shirts oder Caps oder so haben mit ihrem Logo und ich die gar nicht kannte. Aber das ist, glaube ich, dann auch mit der Zeit immer schwerer zu überblicken, gerade bei Instagram.
Ja, das denke ich auch.
Sonja, jetzt bist du auch schon durch im Prinzip mit diesem Rede-Antwort-Spiel. Jetzt habe ich mich gefragt, hast du eigentlich in letzter Zeit auch was Schönes gespielt? Weil ich finde auch immer so ein bisschen, wir wollen so ein bisschen in die Richtung kommen, dass wir jetzt doch so öfter mal auch ein bisschen Spiele vorstellen. Gibt es denn in letzter Zeit, ich frage mich gerade, ob ich anfangen sollte, weil ich habe 2 Spiele, jetzt musst du mir nochmal sagen, wie viele Spiele hast du denn, über die du vielleicht, wo du dich wohlfühlen würdest, ein bisschen über die zu reden? Das muss gar nicht mal unbedingt rezensieren sein, das überlasse ich dir selber, ob das ein Ersteindruck dann wird oder ob du vielleicht schon mehr zu dem Spiel sagen kannst.
Tatsächlich habe ich eines gemacht, über das ich aber auch schon ein bisschen mehr erzählen kann.
Dann ist es wahrscheinlich, solltest du mich auf die Folter spannen. Es würde mich sehr interessieren, welches es ist und ob ich es auch gespielt habe. Aber vermutlich wäre es sinnvoller, dass wir so ein bisschen den Spannungsbogen oben halten.
Gerne.
Dann würde ich einfach mal anfangen. Und auch da interessiert mich natürlich dann deine Meinung zu, wobei ich natürlich jetzt noch nicht weiß, ob du es gespielt hast, weil du auch nicht weißt, was ich an Spielen mitgebracht habe. Und zwar möchte ich zuerst über Saltfjord reden. Das spricht man offenbar so irgendwie so pseudo-norwegisch aus. Ich habe das Gefühl, ich muss gleich wieder eine Klarstellung machen in der nächsten Folge, dass man das wahrscheinlich doch ganz anders ausspricht. Anyway, ich habe Saltfjord gespielt und bin wirklich sehr angetan. Und andererseits habe ich mich gefragt, ob ich nicht vielleicht schon wieder gesättigt bin. Und zwar habe ich 3 Partien gespielt. Saltfjord kürzlich auf Deutsch erschienen, ist ja sprachneutral, aber bei Huch auf Deutsch erschienen, von Eilif Svensson und Christian Ormundsen Ostby, auch das habe ich sicherlich falsch ausgesprochen, passiert, ein Würfeleinsatzspiel, und ich habe gehört, der Mechanismus ist mehr oder weniger 1:1 aus dem Spiel Santa Maria, was thematisch ein bisschen schwierig ist und war und grafisch fürchterlich aussieht, meiner Meinung nach, deswegen jetzt Saltfjord. Würfelmechanismus funktioniert so, es gibt ein großes Board, wo auch ganz viel los ist, da kommen wir gleich noch zu, und da liegen auch Würfel schön sortiert, denn die werden nämlich zu Beginn der Partie einmal gewürfelt oder zu Beginn jeder Runde werden neue gewürfelt. Wenn ich dran bin, suche ich mir in der Regel einen Würfel aus und der kann entweder orange oder weiß sein. Orange Würfel führen Aktionen auf meinem persönlichen Spieltableau aus, quasi von links nach rechts, und je nach Augenzahl nutze ich dann unterschiedliche Zeile auf meinem Aktionstableau, dass ich mir mit der Zeit auch immer weiter zusammenpuzzle. Da kann ich mir neue Plättchen kaufen. Und dann kann ich immer mehr Aktionen auf meinem persönlichen Tableau einpuzzeln. Und wenn ich dann so einen Würfel einsetze, führt der auch immer mehr Aktionen aus. Der Clou ist aber der Würfel bleibt genau da stehen, wo ich die letzte Aktion durchgeführt habe. Habe ich mir also so eine orange 3 genommen, dann wird die ja so quasi links von meinem Board, fängt die an in der Mitte, wo die 3 abgebildet ist, und dann wandert die so von links nach rechts und ich führe nach und nach in der Reihenfolge die Aktionen durch. Ja, ist meine letzte Aktion auf meinem Tableau aber mitten auf meinem Board, dann liegt dieser Würfel halt mitten auf meinem Board und blockiert gegebenenfalls natürlich andere Würfel, zum Beispiel die weißen, die von oben kommen. So funktioniert der grundsätzliche Würfeleinsatzmechanismus. Funktioniert richtig gut, macht mega Spaß. Man muss dann immer so ein bisschen überlegen, ja, wo werde ich denn den nächsten Würfel nehmen? Was ist noch in der Auslage? Blockiere ich mir dabei was, wenn der Würfel jetzt da liegen bleibt oder nicht? Hätte ich auch jederzeit wieder Lust auf eine Partie. Ich habe mich aber ehrlich gesagt schon nach 3 Partien, die ich jetzt gespielt habe, gefragt, ob für mich das Ganze schon wieder auserzählt ist. Was meine ich damit? Ich habe das Gefühl gehabt in den Partien 2 und 3, dass es so gut gelaufen ist. Ich nehme mal an, Sonja, du kennst das Gefühl vielleicht auch, dass irgendwie ich jetzt auch nicht wüsste, was ich in der nächsten Partie viel besser machen sollte. Es gibt so Aktionen, was die Aktionen im Einzelnen machen, ist oft gar nicht so wichtig. Es gibt Aktionen, da kann ich mit Markern eine Leiste hochgehen und kriege dann Boni. Soweit so nicht mega originell, würde ich jetzt in dem Moment sagen. Das Originelle ist im Prinzip dieser Würfeleinsatzmechanismus und die eigentlichen Aktionen, die man dann durchführt, sind jetzt nicht, die gewinnen keinen Innovationspreis. Und ich war auf allen Leisten ganz oben in den beiden, also in Partien 2 und 3. Über die erste Partie reden wir besser nicht, die war fürchterlich. Da war ich richtig schlecht. Das war wirklich unter ferner Liefen. Aber die Partien 3 und 4 liefen fast zu gut. Was ich noch hervorheben möchte, ist der Mechanismus mit den Ressourcen. Und zwar ist es so, es gibt auch noch ein Ressourcentableau, das ich persönlich habe. Und Ressourcen werden in der Regel verbessert. Das heißt, es kann auch sein, dass ich eine neue Ressource direkt bekomme. Aber es kann auch sein, dass meine bestehenden Ressourcen verbessert werden. Und dann werden die quasi in Pfeilrichtung nach oben zu einer anderen Ressource. Auch ein interessanter Mechanismus, vor allem, weil die Ressourcen irgendwann nur noch, man beginnt mit Fisch vielleicht und der Fisch kann erstmal, keine Ahnung, wie das funktioniert, geupgradet werden in, ich glaube, es ist Pergament, dann ist es Getreide und es müsste ein Baumstamm sein. Und sobald das dann geupgradet ist auf zum Beispiel den Baumstamm, kann dieser Baumstamm nochmal geupgradet werden, dann wird es zu einem Brett. Das würde ich sagen, ergibt logisch noch Sinn. Wie der Fisch zum Baumstamm geworden ist, keine Ahnung. Sagen wir mal, ich habe ihn getauscht. Schlechter Deal für irgendwen, aber mein Gott. Jedenfalls funktioniert so der Mechanismus. Das ist auch noch ganz interessant und macht Spaß, wenn man sich dann halt überlegen muss, wie mache ich das mit dem Timing richtig? Da muss ich halt wirklich wissen, brauche ich das Pergament oder brauche ich eben das Getreide oder brauche ich den Baumstamm? Weil sonst kann ich das im Prinzip nicht rückgängig machen. Ja, ein paar Sachen muss ich noch kritisieren, wenn ich schon mal dabei bin. Also nicht beim Kritisieren, aber beim, Rezensieren würde ich jetzt fast schon sagen. Redaktionell habe ich mit dem Spiel einige Probleme. Erstmal finde ich grundsätzlich die Grafik hübsch und auch das Board von Saltfjord finde ich recht hübsch. Was ich allerdings kritisieren muss, ist, dass meines Erachtens die Optik vor die Funktion gestellt wurde. Was meine ich damit? Es gibt einige Dinge, die ich redaktionell funktional schwierig finde. Dazu gehört unter anderem der Fjord. Es gibt da einen Fjord, also ein kleines Fischerdörfchen und ein Fjord. Und auf dem Fjord schippern wir mit unseren Schiffchen durch die Gegend und fischen. Wenig überraschend. Es ist aber so, dass diese Schritte, die ich mit dem Schiff in diesem Fjord gehe, nicht super klar abgegrenzt sind. Also wenn man vielleicht nicht so klar sieht, könnte das schon schwierig werden, das gut zu erkennen. Außerdem gibt es auf diesem Spielbrett für alles Platz. Das heißt, für jedes Symbol, für jedes Plättchen, mehr oder weniger, gibt es auf diesem Spielbrett Plätze. Leider stapelt man die oft und dann verdecken die irgendwelche Symbole. Je nachdem, wo ich sitze, gucke ich halt irgendwo hin, frag mich, was da für eine Aktion zugehört oder so, was da für ein Symbol ist. Und dann ist da halt ein Stapel Plättchen mitten auf dem Brett. Oder drei. Finde ich auch ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Außerdem gibt es zum Beispiel kein Hafenfeld. Das heißt, die Schiffe starten dann irgendwie auf diesem illustrierten Dorf. So. Aber es gibt kein Feld dafür. Und auch das finde ich halt, da hätte man das Ganze funktionaler machen können. Macht man doch ein Feld hin, ein Icon hin, dass das irgendwie der Hafen ist. Und dann ist da eben das Schiff, wenn es nicht gerade im Fjord unterwegs ist. Außerdem haben die persönlichen Tableaus keine Farbe. Das heißt, eigentlich weiß ich nicht, welche Person welche Farbe spielen, außer ich kann es mir merken. Ehrlich gesagt kann ich mir das oft nicht merken. Und dann frage ich mich, oh, wer führt denn irgendwie? Also es ist ja doch manchmal relevant, dann auch zu überlegen, spiele ich vielleicht gegen jemanden oder versuche ich wenigstens so ein bisschen irgendwas einzudämmen, was irgendeine Person macht. Es gibt aber keinen Indikator dafür. Das heißt, wir sind dann irgendwann mit der Zeit dazu übergegangen, einen Marker, den man eigentlich nur braucht, wenn man für sich die Runde beendet, dass man den dann auf seinem Tableau liegen hat, damit die Leute wissen, wer ist. Ja, es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich redaktionell schwierig finde. Es gibt einen Fehler in der deutschen Version in der Anleitung, von dem ich gelesen habe. Und zwar ist es so, dass normalerweise die Startfähigkeiten, die es in dem Spiel gibt, und die Startressourcen, das ist so eine Kombination, die kann man in umgekehrter Spielreihenfolge wählen. Das heißt, wer zuletzt dran ist, beginnt mit der Auswahl. Auch ein bekannter Mechanismus, um so den Vorteil, den man als Person, die startet, vielleicht hat, auszugleichen. Und in der deutschen Regel ist es wohl so, hörte ich, habe die deutsche Regel selber leider nicht lesen können, aber ich habe es dann vernommen, dass man da quasi in normaler Spielreihenfolge diese Fähigkeiten draftet, was dann halt zu einer noch größeren Unfairness führt. Das ist aber im Prinzip das Einzige, was ich der deutschen Version dann vorwerfen könnte, weil ansonsten sind diese redaktionellen Dinge natürlich Entscheidungen des Originalverlags, der übrigens Aporter Games heißt. Ja, das sind jetzt erstmal meine Gedanken zu Saltfjord. Sonja, hast du Saltfjord gespielt und kannst dazu irgendwas sagen?
Nein, habe ich leider nicht gespielt, weil ich vor einigen Jahren Santa Maria gespielt habe. Und ja, ich sagte zwar gerade, dass ich gerne so Versionsvergleiche mache, aber bei mir kommt dazu, dass ja Platz in der Brettspielsammlung auch irgendwo endlich ist. Und da schaue ich jetzt schon ganz genau, was ich mir zulege und was nicht. Und deswegen habe ich Saltfjord erstmal außen vor gelassen, weil ich habe ja Santa Maria und ich spiele es wirklich gerne. Auch wenn es da thematisch problematisch ist und auch das Spielmaterial mir nicht ganz so gut gefällt. Also da gibt es zum Beispiel so Siegpunktmarker, die haben wir damals immer Schweinchengesichter genannt. Die sehen nämlich wirklich ziemlich daneben aus. Ansonsten fand ich aber bei Santa Maria, dass die persönlichen Spieltableaus oder auch der gemeinsame Spielplan sehr aufgeräumt aus. Also ich weiß, im gleichen Jahr ist bei Pegasus Outlive erschienen, zusammen mit Santa Maria. Und ich fand beide Spielpläne für sich schön, aber auf andere Art und Weise. Während Outlive so ein sehr schön illustrierter, sehr verspielter Spielplan ist, was mich auf einer Seite anspricht, fand ich bei Santa Maria einfach dieses Aufgeräumte. Also ich spiele auch Spiele gerne, wo andere sagen, das sieht ja aus wie eine Excel-Tabelle. Ich mag das, wenn es halt sehr aufgeräumt ist, wenn sehr klar definiert ist, welche Bereiche machen was. Und das fand ich damals bei Santa Maria auf jeden Fall gelungen.
Das ist sehr spannend zu hören, weil meines Erachtens haben sie in Saltfjord genau das Gegenteil gemacht. Also ja, es gibt dann Plätze eben für die Plättchen und so, aber insgesamt habe ich den Eindruck, vor allem weil ich jetzt gerade auch, weil du es gerade gesagt hast, den Spielplan von Santa Maria geöffnet. Ja, also genau, das ist ja wirklich was halt wirklich sehr, sehr geordnet, sehr strukturiert aussieht. Ja. Und da habe ich halt leider halt in Saltfjord, also ich verstehe ja auch den Gedanken, weil muss es auch zugeben, mich spricht Santa Maria, gerade wenn ich jetzt nochmal die Komplettübersicht der Komponenten inklusive Schweinegesichter sehe, das ist wirklich, you cannot unsee it. So. Mhm. Ja, was soll das denn darstellen eigentlich?
Also es sind Siegpunktmarker, aber ich glaube, es sind einfach fröhliche Bürger.
interessant. Das heißt, meine Siegpunkte sind fröhliche Bürger, ja, sehr eigentümlich, vor allem die haben gar keine Haare und es sieht furchtbar merkwürdig aus, muss ich zugeben.
Ja, da bin ich bei dir.
Ja, gut, anyway, ich habe auf jeden Fall, das habe ich jetzt ja schon dreimal gesagt, das starke Gefühl, dass sie in Salt Fjord versucht haben, das Gegenteil zu machen. Also ich denke, ich finde auch grundsätzlich die Grafik sehr gelungen. Ich finde, dass sie einen sehr schönen Spielplan illustriert haben. Das ist so ein Fourfold-Spielplan. Das heißt, ja, vielleicht hätte ihnen ein Sixfold besser getan, also halt ein größeres Spielbrett auch, um ein bisschen mehr Platz dem Ganzen zu geben. Ja, weil ich finde auch, wenn ich jetzt so auf Boardgame Geek Salt Fjord, also ich habe jetzt natürlich gerade keine aufgebaute Partie vor mir liegen, aber ich kann halt gut so bei Boardgame Geek nochmal gucken. Und wenn ich da so ein aufgebautes Spiel habe, dann sehe ich zumindest, der das Spiel jetzt eben ein paar Mal gespielt hat, schon direkt wieder, was mir ein bisschen ja sauer aufgestoßen hat. Wobei ich auch sagen muss, keine Frage, in der dritten Partie war das jetzt kein Ding mehr, weil ich natürlich auch weiß, was welche Aktionen sind und so. Aber es muss ja schon immer irgendwie inklusiv sein. Und ich habe halt dann doch wieder gemerkt, in meiner dritten Partie jetzt letztens erst, wo dann Leute mitgespielt haben, die so nie gespielt haben, dass die dann eher ja Probleme hatten, wo ich mir dachte, das hätte man vermeiden können, wenn man das optisch klarer gemacht hätte.
Aber zu deiner Aussage von vorhin, also ich kenne auch so Spiele, mir fällt zwar kein konkretes Beispiel ein, wo man irgendwie in den ersten zwei, drei Partien schon merkt, wenn ich hier irgendwie alles erreichen kann, wenn ich auf allen Leisten es schaffe, das Ende zu erreichen, dass sich das natürlich negativ auf den Wiederspielreiz auswirkt. Eigentlich finde ich es besser, wenn man immer noch so ein Stück offen hat, weil dann ist ja der Anreiz, okay, ich will es nochmal spielen, ich will es besser machen. Und wenn ich in einer Partie schon irgendwie alles schaffe, dann denke ich mir natürlich, dann habe ich nicht mehr viel Potenzial, irgendwas noch besser zu machen.
Absolut. Und da muss man sich dann eben die Frage stellen, so wie du ja auch, passt das noch in mein Regal? Ein Spiel, wo ich sagen würde, also ich würde das auch wieder mitspielen. Ich hatte eine gute Zeit damit. Das ist auch definitiv so gewesen. Und ja, da hat sicherlich geholfen, dass ich die letzten beiden Partien gewonnen hatte. Das schadet halt nie im Zweifel, ne? Dass man irgendwie ein besseres Gefühl hat, so auch wenn man sich da vielleicht wehren möchte und natürlich den Hauptspaß eben allgemein aus dem Spielen ziehen möchte. Das tut man natürlich auch. Aber natürlich freut es einen, wenn man gewinnt. Aber klar, ich meine, ich glaube kaum, dass in dem Moment die Erklärung ist, dass ich zu gut wäre, weil das war definitiv nicht der Fall, sondern ich glaube, dass es einfach dann, wenn man halt so ein bisschen gesehen hat, was gut funktioniert, dass das Spiel vielleicht dann ein Ticken zu einfach zu spielen ist. Gerade auch das Fischen zum Beispiel. Man kann in dem Spiel halt ja fischen, thematisch gut passend mit seinen Schiffchen. Und da hat man dann halt schon in der Erstpartie gemerkt an der Person, die gewonnen hatte, dass das offensichtlich viele Punkte gibt und gleichzeitig auch viele, also Siegpunkte direkt und gleichzeitig auch viele Fische. Und Fische wiederum kann man mit der Zeit halt eben upgraden in mehr oder weniger alle Ressourcen. Beziehungsweise, wenn man genug Fische hat, kann man da auch ja die für andere Ressourcen einsetzen. Ja, aber ich hatte eine gute Zeit. Also ich kann im Prinzip über das Spiel sonst gar nicht so viel Schlechtes erzählen, außer dass mir halt dieses gesamte, diese redaktionelle Arbeit persönlich nicht so gut gefallen hat.
Also ich würde es an sich ganz gerne mal irgendwo mitspielen, einfach um auch selber den Vergleich zu Santa Maria ziehen zu können. Und bei Santa Maria hatte ich zumindest damals, also die Rezension, die ich geschrieben habe, ist von 2018, würde ich heute vielleicht auch anders bewerten, als es damals der Fall war. Aber da hatte ich das Gefühl, dass ich überall noch Möglichkeiten hatte, mich zu verbessern und dadurch eigentlich einen großen Wiederspielreiz verspürt hatte.
Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie Lust, auch mal Santa Maria zu spielen. Also es ist ja auch so, ich meine, ja, das Thema und alles ist natürlich fragwürdig, aber ja, es tut im Endeffekt auch keinem weh, vor allem, wenn man sich dessen bewusst ist, wenn man jetzt das Spiel nochmal spielt, wenn ich irgendwo die Gelegenheit habe, ich würde mir jetzt ja keins kaufen, aber vielleicht, wer weiß, vielleicht kenne ich ja jemanden, der das hat und dann würde ich das jetzt echt gerne mal mitspielen, um andersrum den Vergleich zu haben. Und ja, also dir kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn du mal dazu kommst. Es ist ein tolles Spiel. Ich finde, es hat einen guten Sweet Spot, was Kennerniveau angeht. Das heißt, für mich wirklich ein angenehmes, mittleres Kennersegment, so grundsätzlich von der Komplexität, wie man das Spiel spielt und vom Regelkorsett her. Es gibt auch noch eine kleine Mini-Erweiterung, die auch schon mit im Board ist, irgendwie mit so Wägen oder so. Ich weiß aber nicht, was die tut. Auch da finde ich es übrigens unglücklich, weil die Mechanismen bzw. die Wertung, glaube ich, sind mit auf dem Board aufgedruckt. Und das finde ich ehrlich gesagt nicht gut, weil das Spiel im Prinzip in der Regel wahrscheinlich meistens in seiner Grundversion gespielt wird. Nicht umsonst entscheidet man sich, etwas als Mini-Erweiterung beizupacken, Und dann würde ich halt auch sagen, ich mache das komplett optional und man kann ja einfach so einen Pappstreifen machen, wo das, den legt man halt daneben dann und dann ist das da abgebildet. Aber in der Tat haben sie sich dafür entschieden, auf das Hauptboard diese Wagen mit abzudrucken und okay, so einen Streifen. Das ist so mittendrin. Also mittendrin haben sie, weil das Board halt, es war noch nicht voll genug. Und dann haben sie sich gedacht, sie drucken halt, was ja grundsätzlich okay ist, die Endbedingungen, also was du am Ende noch an Siegpunkten bekommst, mit drauf und packen unten halt noch diese Wagen auch mit drauf, mitten auf dem Board. Für mich persönlich, immer im Zweifel haben die Leute sich immer was dabei gedacht, für mich persönlich eine unglückliche Entscheidung, weil jedes Mal die Frage aufkam, was machen denn die Wagen? Und ich so, macht euch keine Gedanken, das ist eine Mini-Erweiterung. Ja, so viel zu Saltfjord. Ich wiederhole jetzt nicht nochmal die Autoren, aber kriegt ihr, ist recht neu und kriegt ihr über hoch. Ich finde, es ist trotzdem ein schönes Paket und ich hatte eine gute Zeit. So, Sonja, jetzt bin ich aber die ganze Zeit schon gespannt, was du für ein Spiel mitgebracht hast und noch gespannter, ob ich mitreden kann.
Ja, ich weiß gar nicht, ob man das wirklich Spiel nennen kann. Der Verlag selber nennt es ein Buchspielbuch. Auch ein Wort, das ich vorher nie gehört habe. Und der Verlag war mir vorher auch nicht bekannt. Das ist der Moritz Verlag. Ein Verlag, der nach eigener Aussage vor allem für Bilderbücher bekannt ist und auch gerade so für Kinderbücher. Da ich selber keine Kinder habe, kenne ich mich da auch nicht so gut aus. Aber ich mag ja, wie ich vorhin schon mal erwähnte, sehr gerne so Rätselspiele und auch so Spiele, wo man was verändert. Legacy-Spiele mag ich sehr gerne. Und das vereint eigentlich alles in einem. Und zwar ist es ein großes Wimmelbild auf über 50 Buchseiten aufgeteilt. Also dass ich immer zwei Doppelseiten habe, die einen Teil der großen Stadt zeigen. Am Ende des Buchs habe ich eine Übersicht über die gesamte Stadt und wie sie sich auf die einzelnen Buchseiten aufteilt. Dazu kommt ein kleiner Stadtführer. Und zwar in diesem Wimmelbild finde ich irgendwelche Dinge, irgendwelche Personen und die haben alle Nummern. Und dann kann ich im Stadtführer nachschauen, ich finde eine Person, gucke danach, was steht bei der Nummer. Und dann gibt es ganz viele kleine Aufgaben zu erledigen. Manchmal sind es einfach nur Dinge, die ich finden muss in diesem Wimmelbildbuch. Manchmal sind es auch so kleine Logikaufgaben, die ich zu lösen habe. Und ja, damit habe ich die letzten Wochen sehr viel Zeit verbracht. Auch wenn es eher ein Kinderspiel oder ein Kinderbuchverlag ist. Ich habe das jetzt nur mit meinem Partner zusammen gespielt. Wir sind beide erwachsen, wir sind beides Vielspieler. Und ja, wir haben sehr viel Spaß daran, uns einfach stundenlang in diese Welt zu begeben und da Dinge zu suchen, Rätsel zu lösen. Es gibt für den Einstieg, gibt es so grüne Zahlen, die kann man alle auf einer Doppelseite lösen. Und für die meisten Rätsel muss man aber wirklich im Buch blättern, muss da irgendwelche Dinge, Personen finden. Und ja, da kann man einige Zeit mit verbringen, mit schon einige Sticker geklebt, aber ganz viele sind auch noch da. Es ist nämlich so, wenn ich jetzt ein Rätsel gelöst habe, verändert sich die Stadt auch. Also eine Person wollte irgendwas haben, das haben wir gefunden, haben ihr gebracht und dann kann ich einen Sticker über die Person kleben, wo sie jetzt das Objekt hat, was sie gesucht hat oder die Person hat sie an einen anderen Ort bewegt. Dann muss ich auf der einen Seite die Person überkleben, auf einer anderen Seite klebe ich die Person hin und ja, so entwickelt sich das Buch und ich kann eine ganz tolle Geschichte erleben in der Stadt des tanzenden Karpfens, wie der Untertitel lautet. Ich würde jetzt mal eher davon ausgehen, dass du es nicht gespielt hast.
Ich muss sagen, leider nicht. Also da gehst du richtig aus, weil es doch, genau, also das Wort Buchspielbuch, ich hätte jetzt auch gesagt, das ist kein Wort, aber jeder wie er mag. Es bleibt auf jeden Fall im Ohr. So, Buchspielbuch, da hat man Fragen. Und es sieht, finde ich, grafisch, finde ich es mega spannend. Ich habe es halt währenddessen auch aufgerufen und sehe halt auch diesen Stadtführer. Carp City, die Stadt des tanzenden Karpfen. Ja, genau. Also ich finde, es klingt erstmal mega spannend. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, ist das dann, also du hast ja gesagt, du magst Legacy-Spiele. Das heißt, das ist nicht wiederspielbar. Also es ist nicht so gedacht, dass man die Sticker wieder abzieht und irgendwie neue draufkleben kann, oder?
Also es ist tatsächlich so, das steht doch, glaube ich, irgendwo auf deren Webseite, dass die Sticker sich ganz gut lösen lassen. Also wenn man sich mal verklebt hat, es ist halt, also gerade wenn man so größere Sticker hat und man hat mal verschiedene Punkte, wo es dann auch passig kleben möchte. Und ich selber bin da jetzt nicht so die passionierte Stickerkleberin. Mir fällt es dann eher schwer, dass das wirklich an allen Seiten passt. Also man kann die ganz gut wieder ablösen. Aber ich glaube, zum Nochmalspielen reicht es dann doch nicht. Also das sind, glaube ich, über 270 Sticker, die geklebt werden. Die würde ich auch nicht alle wieder abmachen wollen. Und gerade manchmal klebt man auch Sticker auf Sticker. Das ist dann wieder schon wieder schwieriger zu lösen. Also Auf den Buchseiten selbst kann man die Sticker noch ganz gut lesen, aber wenn ein Sticker auf dem Sticker klebt, dann eigentlich auch schon weniger. Ich würde wirklich sagen, das ist was, was man einmal durchspielt und dann ist es so, wie es ist. In diesem Stadtführer hat man auch noch einen Rucksack und eine Stichwortliste, weil alle Dinge, die man findet, muss man in einem Rucksack abhaken, um sich zu merken, dass man die Dinge hat. Weil häufig ist es auch so, wenn man sich eine Zahl im Stadtführer anschaut, dann steht da, hast du dieses Stichwort, du hast dieses Objekt. Da musst du halt gucken, es gibt so eine Stichwortliste. Manchmal kannst du halt durch das Lösen eines Rätsels oder einfach nur durch das Gespräch mit einer Person erhältst du irgendein Stichwort. Und dann findest du eine andere Person oder ein anderes Objekt. Und da steht, wenn du dieses Stichwort hast oder wenn du dieses Objekt in deinem Rucksack hast, dann liest jetzt an dieser Stelle. So, das ist halt nicht immer, nur weil du die gleiche Person triffst, heißt nicht, dass du immer die gleiche Antwort bekommst.
Ich stelle mir irgendwie gerade vor, dass das ein unfassbar aufwendiges Produkt ist.
Ich glaube auch. Also ich habe da ganz großen Respekt vor. Es sind auch die Illustratoren, die da als Autoren benannt sind. Das sind dieselben Personen. Und ja, alleine wie man das malen, also malst das, du musst diese ganzen Zahlen dazu schreiben, musst du jeder Zahl noch einen Text dazu schreiben, dann hast du diese Sticker, die auch irgendwie passgenau sind. Also da muss sehr viel Arbeit reingesteckt worden sein. Es gibt auch schon ein kleines Errata dazu, weil so an ein paar kleinen Stellen dann doch mal das falsche Stichwort geschrieben wurde oder die falsche Seite. Da sollte man auf jeden Fall, wenn man sich das zulegt, auf der Webseite vom Verlag nochmal schauen. Und dieses, also es ist, sind nicht viele Punkte, aber zumindest einige und die können wahrscheinlich dann schon spielentscheidend sein, wenn man an einer bestimmten Stelle ist und dann sollte man da auch das richtige Objekt ankreuzen oder die richtige Seite weiterlesen.
Weißt du denn, ob da noch weitere erscheinen sollen? Oder vielleicht, ich sehe gerade, das Original ist offenbar polnisch. Ob da schon weitere erschienen sind?
Ist mir nicht so bekannt.
Spannend. Ja, das ist wahrscheinlich auch nichts, was man jährlich releasen kann. Ich meine, man sieht es ja schon bei Mikro Makro. Das ist ja auch echt, das ist ja auch so viel Arbeit, ne? Dieses Wimmelbild allein zu schaffen. Und das ist ja nochmal viel mehr Arbeit sicherlich, abgesehen davon, dass das koloriert ist. Wenn du da wirklich ja auch, naja, Gespräche hast oder auch eine Geschichte wirklich, eine zusammenhängende, heißt das dann, wenn ich einen Eintrag lese zu einer Person, habe ich dann, also wie spreche ich dann mit denen? Habe ich dann da die Möglichkeit, eine Antwort auszuwählen oder eine Frage oder so?
Du liest halt einfach den Text, der dazu steht, aber wie gesagt, es gibt halt mehrere Optionen, welchen Text du lesen darfst. Wenn du bestimmte Objekte hast oder bestimmte Stichworte, kannst du andere Dinge lesen. Wir mussten auch schon an einigen Stellen wirklich Entscheidungen treffen. Also zum Beispiel siehst du gerade einen Diebstahl und dann stehst du plötzlich vor den Wachen und dann kannst du dich über dir überlegen, verrätst du jetzt den Dieb oder nicht? Und je nachdem passiert dann was anderes, du hast das anderes überkleben, kriegst andere Stichworte. Also es ist schon ein sehr, sehr cooles Gesamtkonstrukt, würde ich sagen.
Habt ihr da auch das Gefühl, dass diese Entscheidungen langfristige Konsequenzen haben oder könnt ihr das noch nicht sagen? Ich habe das so bei Videospielen öfter gehabt in der Vergangenheit oder auch bei Legacy-Brettspielen teilweise, dass man so das Gefühl bekommen soll, dass man eine Entscheidung hätte, aber im Endeffekt läuft alles mehr oder weniger gleich ab. Aber wahrscheinlich durch diese Stichwortgeschichte, durch diese Keywords kann sich wahrscheinlich sogar fundamental was verändern, oder?
Genau, aber so genau kann ich es wirklich noch nicht überblicken. Ich weiß, wenn man an einer Stelle und dann auch mal die Alternative durchgelesen, was passiert wäre, wenn wir die andere Entscheidung getroffen hätten. Und bei der Entscheidung, die wir getroffen haben, haben wir ein neues Stichwort bekommen. Bei der anderen Option hätten wir es nicht bekommen. Ich weiß jetzt aber nicht, an welchen Stellen wir dieses Stichwort nochmal brauchen. Und was es dann für Auswirkungen hat, wenn wir es haben oder nicht haben. Aber es gibt einem zumindest das Gefühl, dass man irgendwie Entscheidungen treffen kann und dass die Auswirkungen haben. Es gibt da manchmal auch wirklich, also wie gesagt, manches sind einfach nur Suchaufgaben, wo man irgendwo im Buch was finden muss. Bei mir sind es auch wirklich so kleine Rätsel, die teilweise auch, also insgesamt ist es schon recht einfach gehalten, aber die Rätsel sind nicht immer komplett trivial. Und wie gesagt, also uns als Vielspieler, die eigentlich doch komplexere Sachen spielen, uns begeistert das einwandfrei. Also ich bin ja selbst begeistert, wie, also ich war anfangs unsicher, so gerade weil es ein Kinderbuchverlag ist. Naja, vielleicht ist es zu einfach, vielleicht kannst du es nicht in seinen Bann ziehen, aber das ist nicht geschehen. Genau das Gegenteil davon.
Ja, spannend, genau, weil ich hätte halt auch initial gedacht, ich sehe, dass es ab 8 ist, Da hätte ich wahrscheinlich initial gedacht, dass es für Erwachsene vielleicht noch zu anspruchslos ist, weil ich oft das Gefühl habe, eher so, wenn so Spiele vielleicht ab 10 oder so sind oder ab 12, dass man dann eher denkt, okay, jetzt ist es auch für Erwachsene was. Aber das klingt ja so, ich meine, vielleicht ist es dann auch ein angenehmer Flow. Ich meine, wenn es zu schwer ist, kann es ja auch sein, dass man sehr stockend weiterkommt. Also in manchen Spielen, auch bei manchen Exits, Profi-Exits, wobei das ist ja auch mal, ist auch so ein eigener Punkt. Manchmal gibt es fortgeschrittene Exits, die ich schwerer finde als Profi-Exits und so weiter. Aber ja, das ist sicherlich das immer schwer. Kennst du auch, ne? Ja, ist sicherlich immer schwer von der Kategorisierung. Die tun wahrscheinlich ihr Bestes, das passend einzuordnen. Aber in dem Falle bin ich ja sogar positiv überrascht, dass wir dieses Buchspielbuch, muss ich ja sagen, dass das ab 8 ist und trotzdem auch offenbar für Erwachsene, zumindest für euch, funktioniert. Sehr spannend. Da ist wahrscheinlich der Moritz Verlag auf dich zugekommen oder hast du das entdeckt?
Nee, das war irgendwie ein Artikel auf einer Webseite, ich glaube von einer Zeitschrift, ich weiß nicht, Frankfurter Allgemeine oder so, war in einem Brettspielforum verlinkt und da habe ich das gelesen und dachte ich mir, das klingt auch nach etwas, was für mich sein könnte. Und da habe ich mir das zugelegt und ja, war auch anfangs ganz, ganz gespannt, ob es mir dann zu einfach ist oder ob es mich wirklich als ein Mann ziehen kann. Ja, und jetzt verbringen wir eigentlich die ganzen letzten Abende immer mal so ein paar Rätsel lösen, doch ein paar Personen ansprechen. Und versuchen jetzt, also nachdem wir anfangs hatten wir so immer mal ein bisschen geblättert und dass uns ins Auge gefallen ist, angeschaut. Und mittlerweile gehen wir wirklich so Seite für Seite vor, dass wir jede Person mal ansprechen. Ja, und manchmal erinnert man sich an was, ach ja, da hatten wir ja irgendwas, da müssen wir nochmal hin. Und ja, also kann da wirklich viele Stunden mit verbringen.
Das heißt, das ist dann quasi auch gar nicht zwingend so gedacht, dass man das Seite für Seite durchgeht. Also wenn man will, kann man da auch relativ frei sich überlegen, wo man jetzt wen anspricht, den man noch nicht angesprochen hat und so.
Genau. Also es ist völlig frei. Wie gesagt, es gibt diese grünen Zahlen, die halt so für den Einstieg empfohlen werden, weil die auf einer Doppelseite zu lösen sind. Und ansonsten ist man da völlig frei, wen man anspricht oder welches Objekt man sich näher anschaut. Nur wir haben halt für uns gedacht, so damit wir nichts übersehen, hatten wir halt so ein strukturiertes Vorgehen mit, wir gehen jetzt von Seite zu Seite und sprechen alle Personen an. Wobei man nicht bei allen Personen wirklich bis zum Ende kommt, sondern manchmal brauchst du halt ein Stichwort, das haben wir noch nicht. Und da haben wir dann, anfangs haben wir noch versucht, wir gehen einfach weiter und irgendwann kommt es dann einfach, dass man sagt, ach, da war doch was, da müssen wir noch mal ein paar Seiten zurück. Ja.
Ja, sehr spannend. Also ich bin sehr interessiert, muss ich sagen. Ich finde auch, also es kostet 36 Euro. Ich finde den Preis ehrlich gesagt sehr fair, weil der Aufwand erscheint ja uns beiden offenbar ja wirklich irre. So, ich meine, du kennst es besser als ich, aber ich sehe hier schon ja 240 Seiten und hunderte Sticker und ja, also solche Sachen, das sind wahrscheinlich auch immer Projekte, die sich für die, in dem Falle für die Autorin und den Autor vermutlich finanziell gar nicht in dem Maße auszahlen, wie es sich auszahlen müsste, wenn man da einen anständigen Arbeitslohn dranlegt. Das ist wahrscheinlich auch so ein Projekt, was man viel erstmal in seiner Freizeit entwickelt und dann irgendwann rausbringt und dann kann ich denen nur wünschen. Ich bin jetzt wirklich interessiert. Ich bin versucht, mir da eins zu bestellen, weil das schon angenehm klingt, gerade so für einen Feierabend vielleicht auch.
Genau,
wo man es gar nicht so schwierig haben will vielleicht auch.
Genau, und ich fand den Preis anfangs auch ein bisschen abschreckend, aber ich kann wirklich sagen, also für das, was alles drinsteckt, mit dem Wimmelbildbuch, mit dem Stadtführer und den ganzen Stickern und der ganzen Arbeit, die da reingeflossen sein muss, finde ich, ist das durchaus ein fairer Preis.
Ja, kann ich mir auch vorstellen nach deinen Erzählungen. Das ist ja immer das, dass man selber so für sich in seinem Kopf so ein bisschen überlegt, was ist jetzt ein fairer Preis. Man hat ja einfach ein Gefühl dafür, aber man weiß halt oft gar nicht oder denkt nicht so konkret darüber nach, wie viel Aufwand etwas ist. Das habe ich in meiner Brettspielcafé-Folge, die ich mit Katja aus dem Place gemacht habe, wo wir ein paar Cafés besucht haben, habe ich das auch schon gesagt. Wenn man so selber für sich festlegt, was ist ein fairer Preis, ist er halt oft noch eine Diskrepanz zu dem, was etwas kosten müsste, weil man den eigentlichen Aufwand gar nicht kennt. Und in dem Falle kann ich mir vorstellen, dass es absurd aufwendig ist. Und ja, Respekt, dass sie das so umfassend durchgezogen haben. Ich glaube, das werde ich mir auf jeden Fall mal näher anschauen. Jetzt habe ich aber auch noch ein Spiel mitgebracht und bin auch gespannt, ob du das vielleicht kennst. Jetzt ist es auch ein ziemlich neues Spiel und ich weiß gar nicht, wie sehr du auf Kartenspiele, / Stichkartenspiele stehst, denn es ist ein ganz aktuelles Stichspiel, das heißt Lumen, erschienen bei Pegasus im Original von Yellow, beziehungsweise, wenn wir ehrlich sind, ist das Original aus Japan und 10 Jahre alt. Ich liebe es. Ich muss klar sagen, also ich habe nämlich auf dem Tag der Brettspielkritik gelernt, dass man immer erstmal mit irgendwas anfangen soll, wo die Leute dann zuhören. Und wenn ich jetzt nüchtern anfange damit, wie das Spiel funktioniert, dann hören die Leute nicht zu. Deswegen habe ich mir gedacht, ich sage erstmal, dass ich es liebe. Und jetzt, liebe Leute, müsst ihr zuhören, wie das spielerisch funktioniert. Es ist ein Stichspiel. Das heißt, ihr spielt eine Karte aus. Die Leute müssen die Farbe bekennen. Das heißt, sie müssen der Farbe folgen, also die gleiche Farbe spielen. Es gibt eine eigene Trumpffarbe, die halt über den normalen Farben ist, so wie man das kennt. Aber da man Farbe bekennen muss, darf man die Trümpfe natürlich nur dann spielen, wenn man die Farbe, die ausgespielt wurde, nicht hat. Ja, ich denke mal, die meisten Leute, die zuhören, werden Stichspiele kennen. Was in diesem Spiel besonders ist, ihr seht eure Karten nicht, beziehungsweise ihr seht die Rückseiten der Karten. Ihr wisst also, welche Farben eure Karten haben. Ihr wisst aber nicht, welche Zahlen drauf sind. Was ihr wisst, ist, dass sie in eine Richtung aufsteigend sortiert sind. Das Spiel beginnt nämlich so, dass ihr erstmal Karten in die Hand bekommt, die nicht die euren sind. Diese Karten dürft ihr euch anschauen. Ihr sollt das sogar. Ihr sortiert sie erst nach Farben. Es gibt, ich glaube, 5 verschiedene Farben, wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht auch 6. Egal. Und dann innerhalb der Farben sortiert ihr sie aufsteigend von, ich glaube, links nach rechts. Das markiert ihr auch, damit die Leute wissen, in welche Richtung diese Karten aufsteigend sind. Und dann drückt ihr sie der Person links von euch in die Hand, und zwar umgedreht, so dass die nur die Rückseiten sehen. Das heißt, daran können sie erkennen, welche Farbe die Karte hat, aber nicht, welche Zahl drauf ist. Und dann wiederum könnt ihr euch natürlich, wenn ihr eure Karten in der Hand habt und nur die Farben seht, könnt ihr euch die Karten der anderen aber anschauen. Denn alle halten sie ja falsch rum. Das heißt, ihr wisst genau, was die anderen auf der Hand haben, aber nur die Farben von den Karten, die ihr auf der Hand habt. Einige Karten sind natürlich raus, sonst wäre das Ganze nämlich reichlich witzlos, weil dann könntet ihr euch im Prinzip ja denken, was ihr auf der Hand habt, weil ihr alle anderen Karten seht. Das wäre natürlich blöd. Es sind aber immer 10 Karten raus. Das ist unfassbar spannend gewesen. Das Spiel funktioniert auch wieder so, dass ihr zu Beginn festlegt, wie viele Stiche ihr macht. Wenn ihr das genau einhaltet, bekommt ihr Pluspunkte. Wenn ihr es nicht einhaltet, bekommt ihr Minuspunkte. Und natürlich gibt es in späteren Runden, also man spielt das Ganze über 4 Runden, und in späteren Runden gibt es mehr Punkte zu gewinnen. Weil ansonsten kann es halt sein, dass man theoretisch nach 2 Runden abgeschlagen hinten ist. Aber wie sagt man, hinten sind die Schweine fett. Das klingt irgendwie nicht so, als würde man es wirklich sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Am Ende kackt die Ente. Keine Ahnung. Am Ende gibt es mehr Punkte als am Anfang. So. Das ist das Einzige, was ihr wissen müsst. Das ist wirklich mega spannend, weil ihr habt teilweise 5 rote Karten auf der Hand. So. Und ihr seht bei den anderen vielleicht noch ein paar davon und ihr wisst, ein paar sind raus. Und ganz ehrlich, wenn ich 5 rote Karten auf der Hand habe, dann denke ich mir natürlich, da muss irgendwas Hohes dabei sein. Und dann spielst du deine höchste rote Karte aus und es ist eine 6. So, es geht bis 10 oder je nachdem, wenn ihr mit mehr Leuten spielt, geht es auch bis 12. Und das sorgt einfach immer wieder für so absurde Momente. Natürlich ist auch ein bisschen Zufall mit drin, klar. Aber man kann die Sachen, die Informationen, die einem fehlen, kriegt man andernorts wieder über Deduktion wieder. Das heißt, natürlich weiß ich A, was alle anderen auf der Hand haben. Und B, ist es auch so, dass manchmal Leute eine Karte spielen und ich weiß ja, dass die wissen, was ich auf der Hand habe. Und dann überlege ich, welche Intention haben die denn jetzt gehabt? Haben die vielleicht einfach gerade eine Karte gespielt, wo sie dachten, es wäre eine ganz andere, weil sie ja gar nicht genau wissen, was sie ausspielen? Oder denken die sich was dabei? Kann ich Rückschlüsse ziehen durch das Verhalten anderer darüber, was ich selber auf der Hand habe? Und das ist halt so eine spannende Metaebene, die sich da ergibt. Es ist noch ein anderer interessanter Mechanismus drin, und zwar, wenn ich festlege, wie viele Stiche ich mache, dann kann ich auch so ein bisschen das Risiko rausnehmen. Ich kann sagen, okay, ich nehme genau 2 Stiche, dann nehme ich 2 gelbe Steinchen. Und wenn ich aber sage, oh, ich bin mir nicht ganz sicher, 2 bis 3 vielleicht, dann kann ich 2 gelbe Steinchen nehmen und noch ein blaues. Und das bedeutet, dass ich 2 oder 3 Stiche machen kann. Aber ich kriege nur die Hälfte der Punkte, wenn ich richtig liege. Also ich nehme das Risiko raus, aber auch die Menge an Punkten, die ich generieren kann. Ja, Sonja, hast du von Lumen überhaupt schon mal was gehört? Magst du Stichspiele überhaupt?
Also von Lumen gehört habe ich, und zwar letztes Jahr auf das Spiel bei Yellow im Pressebereich. Da haben sie das schon vorgestellt. Meine Lieblingsaussage aus Bretterwisser-Podcast: Eigentlich mag ich ja keine Stichspiele, aber. Also es gab schon den einen oder anderen Vertreter, der mich dann doch eines anderen belehrt hat. Ja, aber bei Lumen war das Interesse jetzt nicht so groß, es selbst ausprobieren zu wollen. Ich weiß nicht, kennst du das Spiel Picoco?
Leider nicht.
2018 erschienen, weil da war es ja auch schon so, dass man seine eigenen Karten nicht gesehen hat, sondern nur die der anderen. Und das habe ich mal mit Matthias Notsch gespielt. Der spielt sehr gerne und sehr gut Stichspiele. Und da habe ich mich immer dumm gefühlt. Weil er hat immer Dinge von mir erwartet, anhand der anderen Karten, die ich sehe. Und ich habe das nicht erfüllen können, diese Erwartung.
Ja.
Weil ich bei Stichspielen oft das Gefühl habe, ich bin zu blöd dafür. Das passiert dann ganz häufig. Und ja, wie gesagt, Lumen selbst habe ich nicht ausprobiert. Kann ich nichts zu sagen.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen mit dem Dummfühlen. Leute, die viele Stichspiele spielen, die ziehen einen gnadenlos ab und sehen irgendwie alles Mögliche schon, weil die das viel schneller deduzieren und was man jetzt spielen müsste und so. Ja, also ich kann dir nur raten, spiele keine Stichspiele mit der lieben Silke aus dem Würfel und Zucker, schon okay. Gar keine kooperativen Stichspiele, von denen es ja nicht so viele gibt, aber da können sich schnell Traumata ausbilden.
Okay.
Ich denke halt immer, wenn es kompetitiv ist, dann können die anderen mir meine Dummheit ruhig lassen, weil davon profitieren sie ja. So. Aber wenn es ein kooperatives Stichspiel ist, naja, also wie das hier, das Neue, das mit dem viel zu langen Namen, wie heißt denn?
Der Herr der Ringe, die Gefährten, das Stichspiel.
Genau, mit dem knackig kurzen, catchy Namen, ja.
Ja, genau.
Wo übrigens auch ein zweites erscheinen wird, was absehbar war, glaube ich.
Genau, aber erst nächstes Jahr, glaube ich.
Genau. Ich glaube, das erscheint erst nächstes Jahr. Ja, das sieht auch wieder hübsch aus und ich bin gespannt, was sie da Neues machen. Eigentlich mag ich so kooperative Stichspiele ja auch. Ich merke bloß, ich muss sie mit den richtigen Leuten spielen.
Ja.
Was ist es denn eigentlich, wenn du sagst, eigentlich magst du keine Stichspiele? Also ich gebe zu, ich wusste das schon, weil ich das aus dem Podcast gehört habe. Aber ich versuche ja immer, naja, dass die Leute da draußen auch das alles über dich erfahren. Was ist es denn dann, wo dich ein Stichspiel kriegen könnte? Was muss es haben, dass du sagst, eigentlich mag ich keine Stichspiele, aber?
Also bei mir ist es so, ich habe keine großartige Kartenspielvergangenheit. Ne? Ich habe nie Skat gespielt, nie Doppelkopf, Schafkopf oder sonst was. Auch Wizard habe ich dann spät erst kennengelernt und auch jetzt nicht so häufig in meinem Leben gespielt. Und wie ich vorhin schon sagte, bei Stichspielen habe ich halt oft das Gefühl, ich weiß nicht, was ich tun soll. Auch also das Herr der Ringe Stichspiel spielen wir jetzt halt in unserer Spielrunde recht häufig, wo ich dann ganz oft sage, ich weiß nicht, was jetzt sinnvoll ist. Ich auch mit dem das Farbe bedienen musste ich erst lernen. Gut, das habe ich mittlerweile drauf. Aber auch da habe ich ganz oft anfangs Fehler gemacht, wo ich dann eine Karte gespielt habe, die ich gar nicht hätte spielen dürfen, weil ich ja die Farbe erstmal bedienen muss. Und solange ich die Farbe auf der Hand habe, muss ich ja die Farbe bedienen. Also das ist eine Sache, die ich erstmal begreifen musste lange Zeit. Und ja, ich glaube, mir gefallen Stichspiele gut, wo es so ein bisschen von den Regeln her anders laufen. Zum Beispiel das Ghost Bumpers, was jetzt bei Deep Print Games erscheint. Das gefällt mir ziemlich gut. Da gibt's ja gar keine Farben, da gibt's keinen Trumpf, da muss ich nichts bedienen. Da gibt's halt andere Regeln zum Ausspielen der Karten. Das gefällt mir in der Regel ganz gut. Stiche anzusagen fällt mir auch eher schwer. Das ist ja bei dem der Herr der Ringe Stichspiel. Gut, da muss ich mich halt für einen Charakter entscheiden. Da weiß ich auch mal nicht genau so, was ist denn jetzt sinnvoll. Da bin ich immer ganz froh, wenn ich die Letzte bin. Weil wir spielen es zu dritt. Dann ist es häufig eh, dass ich eine Karte nehmen muss oder ich darf vielleicht noch aus zwei auswählen. Ja, wenn es halt so ein bisschen eingefahrene Pfade verlässt und für mich dann irgendwie das Gefühl habe, es kann es leichter erlernen als jetzt so ganz klassische Stichspiele.
Ja, das Ghost Bumpers habe ich auch gespielt. Ich verstehe, was du meinst. Also das fand ich ein bisschen chaotisch. Also ich weiß ja, nicht, ob du auch zum Beispiel Rebel Princess gespielt hast. Das ist auch
leider
was.
Leider noch nicht.
Ah, okay. Also da ist Chaotik Programm. Das ist wirklich irre so. Du hast es irgendwie 4 Runden lang geschafft, keinen einzigen Stich zu gewinnen und damit auch alle Prinzen zu vermeiden. Und dann in der letzten Runde hast du irgendwie minus 27 oder so. Und auch mit diesen Fähigkeiten und jede Runde ändert sich extrem viel. Ich glaube, das muss man dann auch als das nehmen, was es ist. Nämlich ein sehr schwer kontrollierbares, ja, zufallsabhängiges Stichspiel, was aber dann trotzdem auch Spaß macht. Bei Ghost Bumpers hatte ich ehrlich gesagt auch. Ich habe jetzt so 2, 3 Partien gespielt am Pegasus Handelstag. habe ich auch in der letzten Folge ein bisschen drüber gesprochen. Da hatte ich halt auch das Gefühl, ich habe echt wenig Kontrolle. Und ich glaube, ich bin auch manchmal so ein bisschen ein Kontrollfreak. Ich glaube, ich brauche so ein bisschen die Kontrolle oder ein gesundes Maß. Deswegen liebe ich auch diese Karte aus Compile. Ich weiß nicht, ob du Compile gespielt hast, aber da gibt es eine Karte, das ist die Kontrolle. Ich liebe sie. Ich habe schon überlegt, ob ich mir die immer mal so in die Hosentasche stecke, damit ich immer die Kontrolle dabei habe, so für mich. Aber bei Ghostbumpers hatte ich echt das Gefühl, wir spielen einen Stich und irgendwer hat 4 Fünfen auf der Hand. Und haut diese, also zum Hintergrund, die Fünfen sorgen dafür, dass die Person eine Karte mehr aufdecken muss. Und wenn sie zu viele Karten aufdeckt, deckt sie mit Pech die Karte auf, die dazu führt, dass sie die Runde verloren haben quasi. Und wenn ich dann 4 Fünfen auf einmal reinspiele, dann kann es halt sein, dass es nach dem ersten Stich vorbei ist.
Ja, was mir da nicht ganz so gut gefallen hat, wir sind vor BerlinCon recht häufig gespielt und auch danach nochmal. Es kann ja passieren, es geht eine feste Rundenzahl, dass du einfach schon 1 oder 2 Runden vor Ende spielst, weißt du, hast gar keine Chance mehr, die Partie zu gewinnen. Und das finde ich immer ein bisschen schade, wenn, also ja klar, es geht nicht nur ums Gewinnen, aber wenn sich so früh schon rauskristallisiert, ich habe jetzt gar keine Chance mehr, um den Sieg mitzuspielen, dann finde ich das eher negativ.
Ja, ich denke, das ist halt das ist, was Volumen eine Stärke hat, weil Lumen das halt so macht, wie ich es halt fast auch erwarten würde in einem Spiel, wo ich nicht die komplette Kontrolle habe. Ich würde sagen, in Lumen habe ich mehr Kontrolle als in Ghostbumpers, aber in Lumen ist es so, in der ersten Runde kann ich auch nur 10 Punkte gewinnen und zwar maximal. In der zweiten 20, in der dritten 30, in der vierten 40. Das sorgt dann dafür, dass jemand vielleicht das Feld ein bisschen von hinten aufrollt, weil man kann ja, wie ich schon gesagt habe, auch konservativ spielen, sagen, hey, ich mache 2 bis 3 Stiche und kriege dafür nur die Hälfte der Siegpunkte. Und wenn das Leute zu häufig machen in den ersten Runden, dann kann jemand, der am Ende auf Risiko spielt, sie halt noch überholen. Und ja, das wurde damit so ein bisschen aufgefangen. Und ja, bei Ghostbumpers gibt es, soweit ich weiß, keinen dieser Mechanismen. Ich glaube, du kannst, naja, also theoretisch kannst du einen Durchmarsch machen. Ah, naja, wobei, aber dann, also dann Durchmarsch ist, wenn man quasi, dann kriegt man, wie es funktioniert, ist ja gar nicht so wichtig, aber man kann 10 Punkte gewinnen und alle anderen kriegen 0, aber natürlich.
Genau, aber wenn ich 2 Runden vor Ende schon mehr als 10 Punkte zurückliege, dann kann es Situationen geben, wo das auch nicht ausreichen würde.
Ja, da wir schon bei Ghostbumpers sind, mir ist auch aufgefallen, wir haben das dann nochmal zu 6 gespielt und da ist mir aufgefallen, dass es viel zu leicht ist, einfach gar keine Stiche zu gewinnen, weil es relativ schnell immer passiert ist, dass dann irgendjemand ja gebastelt hat, dass er halt quasi die Runde beendet hat, weil er zu viele Karten aufdecken musste und naja, dann habe ich halt einfach quasi so, ja, dafür müsste man jetzt das Spiel eigentlich erklären. Da habe ich meine Karte, wenn die aufgedeckt wird, also ich weiß gar nicht, wie die heißt, so eine Karte, wo man so ein erschrecktes Gesicht drauf sieht. Und wenn die aufgedeckt wird, dann habe ich quasi verloren für die Runde. Und ich kriege aber mehr Punkte, wenn ich diese Karte in meinem Kartenstapel möglichst weit oben hinlege. Und wenn ich dann aber einfach leicht vermeiden kann, überhaupt Stiche zu bekommen und diese Karte dann einfach ganz oben auf meinen Stapel lege, dann passiert mir auch nichts und ich kann die maximale Punktzahl rausholen. Da hat mir das Gefühl, dass das in den mehreren Partien, die wir gespielt haben, mit 6 Personen irgendwie zu leicht war.
Das ist möglich. Also zu 6 habe ich jetzt noch gar nicht gespielt.
Das ist dann vielleicht tun sich auch nicht alle Spiele immer einen Gefallen damit, wenn die Spielerzahlen halt eben zu weit auseinandergehen. Ich meine, bei Lumen ist es relativ eng, da ist es 3 bis 5 und ich habe es auch in allen Spielerzahlen schon gespielt und ich habe auch den Eindruck gehabt, dass es in allen gut funktioniert, wobei ich klar sagen muss, zu 4 zu 5 sind so typische Kartenstichspiele doch eigentlich nochmal, ja, immer ein bisschen lustiger. Das eigentliche Spiel ist halt witzigerweise auch von 2014, das heißt, das ist 11 Jahre alt. Das ist auch unter dem Namen, also im Original heißt es ja Loose, im Yellow-Original und unter dem Namen ist es auch in Japan damals schon erschienen. Fand ich ganz spannend, dass doch manchmal, klar, es passiert ja auch in den letzten Jahren immer häufiger, hast du ja vorhin schon gesagt, dass Spiele neu aufgelegt werden, die in den letzten, ja, vielleicht oft sogar nur 10 Jahren erschienen sind. Und dass sie einen trotzdem nochmal richtig flashen. Das ist ja was, was doch einige Verlage jetzt in letzter Zeit auch versuchen, dass sie die Spiele, die sie schon entwickelt haben, vielleicht nochmal mit ein paar Anpassungen und neuer Grafik nochmal neu rausbringen und vielleicht auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schaffen. Ich kannte das Spiel nämlich vorher zum Beispiel auch gar nicht.
Ich habe es vorher auch nicht gekannt. Aber ja, es sind ja immer mehr, also die entweder nochmal überarbeiten oder teilweise auch die Spiele nochmal genauso rausbringen. Was mich ja dann freut, gerade bei Spielen, die schwer zu bekommen sind, die eher vergriffen sind. Ja,
Ja, das hatte ich auch bei Queen Games letztens gesehen, wo ich ja an dem Queen Games Wochenende war, wo du ja leider diesmal nicht dabei sein konntest. Und ich habe da ja erklärt in Bonn. Und da war es auch so, da wurde zum Beispiel das Glücks neu aufgelegt. Ich weiß nicht, ob du Glücks kennst, aber das wird jetzt als Ladybugs neu aufgelegt. Mhm. Und ich habe es dann auch gespielt und muss auch sagen, dass ich auch finde, dass es eine Berechtigung hat. Also ich finde, dass es, also es hat mich gut unterhalten, ohne jetzt in eine Rezension zu gehen, weil ich habe da ja an dem Wochenende auch erklärt, deswegen möchte ich da auch nicht zu viel zu sagen. Aber Glücks würde ich mir wahrscheinlich aus heutiger Sicht irgendwie nicht mehr anschauen, einfach weil es so viele neue Spiele gibt. Aber ich glaube auch, dass manche Spiele einfach auch zu Unrecht untergehen und ja auch in der Stefan Feld City Collection wissen wir ja, dass da viele Neuauflagen dabei sind. Wobei ich jetzt gehört habe, dass jetzt gar keine Spiele mehr so richtig da sind, die sie neu auflegen können und dass sie offenbar jetzt nur noch neue Spiele rausbringen wollen. Aber ja, manche Spiele brauchen vielleicht einfach eine zweite Chance oder eine dritte.
Ja, wobei ich sagen muss, dass das für mich, also jetzt gerade wenn ich so die Essenliste durchgehe, oft schon ein Kriterium ist, das Spiel auszusortieren, wenn ich sehe, ach, das ist ja nur in Häkchen eine Neuauflage von einem älteren Spiel. Weil ich dann doch eher an echten Neuheiten interessiert bin. Außer sind jetzt so Spiele, wo man schon länger nach sucht, wo man denkt, okay, jetzt habe ich dadurch vielleicht nochmal die Chance, da doch dran zu gelangen.
Ja, ich finde es auch oft dann ein bisschen ansprechender, wenn sie eine frische Grafik haben. Also ich habe mir auch Straßburg angeschaut zum Beispiel, was ja jetzt Valencia heißt und eben neu erschienen ist. Und ja gut, ich gebe zu, ich hätte auch Kritik an der Grafik von Valencia, aber da gehe ich jetzt nicht so sehr ins Detail. Grundsätzlich bin ich einfach ein Fan von modernen, frischen Grafiken und gerade wenn Spiele ein bisschen älter sind, kann es halt sein, dass mich persönlich, auch wenn Grafik für mich nicht das Wichtigste ist, so eine ja etwas altbackene, ja, ich muss schon sagen, Alea-Grafik, ich möchte nicht gemein sein, aber ehrlich gesagt ist das nicht so mein favorisiertes Grafikdesign, was Alea so immer rausgebracht hat, inklusive übrigens Carpe Diem natürlich, was ja gar nicht so alt ist, aber ja. Auch da unter dem Gesichtspunkt finde ich es manchmal interessant, aber ich muss auch zugeben, wenn jetzt jedes Spiel, was quasi vor meiner Spielzeit war, neu aufgelegt wird, dann, also ja. Und ich finde auch, nicht jeder Mechanismus hat den Zahn der Zeit gut überstanden. Also auch aus dem Gesichtspunkt, ja, Player Elimination zum Beispiel ist ein Element, was mir heute gar nicht mehr gefällt, aber nur eins von vielen.
Da gehe ich mit.
Gut, Sonja, wenn du in letzter Zeit nichts mehr gespielt hast, dann wär's das von meiner Seite.
Okay.
Und dann würde ich mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast, einmal nicht bei den Bretterwissern aufzunehmen, sondern hier bei einem ganz anderen Podcast quasi fremd zu gehen. Vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Finde ich ein bisschen nervös war gerade für die Fragen am Anfang. Weil ich ja nicht so, also ich bin gerne vorbereitet, weil meine Podcast-Kollegen mir schon ein bisschen abgewöhnt haben. Aber ich bin halt lieber vorbereitet, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich nicht so gut daran bin, spontan irgendwelche Dinge zu erzählen.
Also ich würde sagen, du hast das aber extrem gut gemacht. Also ich sag ja immer, das habe ich dir vorher auch schon gesagt, ich sag den Leuten meistens so, weil ich das ja öfter habe, dass Leute nervös sind und ich erstmal gar nicht verstehe, warum, weil ich ja selber denke, okay, ich bin halt nur ich und ich stelle halt irgendwelche Fragen und die sind ja auch in der Regel immer lieb und nett. Ich sage den Leuten immer, solange sie wissen, wie sie heißen und was sie die letzten paar Jahre gemacht haben, sind bei mir, denke ich, alle immer gut aufgehoben. Aber ich verstehe auch, dass man nervös ist. Ich glaube, ich wäre es auch. Also ich war einmal in einem Podcast eingeladen, ich war bei Brettspiel-News mit dabei, aber da war es ja wirklich so, die haben halt am Anfang nur gefragt so, ach ja, worüber redet ihr in eurem Podcast und so. Und da dachte ich mir schon, dass das machbar ist. Ich kann es ein bisschen verstehen, gerade bei jemandem wie mir, der so sehr auf Kontrolle steht, dass er überlegt hat, die Kontrollkarte aus Compile immer einzustecken, um ein kleines psychologisches Hilfsmittel dabei zu haben. Nee, also ja, vielen Dank, dass du da warst, dass du trotzdem das mitgemacht hast. Ich werde irgendwann mal vielleicht so ein Ranking machen von meinen nervösesten Gästen. Ja, und auch an euch da draußen. Vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt. Ja, ihr kennt den Kram. Ihr könnt uns gerne bewerten. Wir freuen uns, bla bla bla. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr uns einfach gerne zuhört und wir freuen uns auch, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr sagt, ich möchte gern den und den Gast, die und die Gästin gerne mal hören. Dann gucke ich, ob das machbar ist. Solange ihr nicht Ryan Gosling oder so wollt, sollte das in der Regel kein Problem sein. Also gerade so die Leute aus der Brettspielszene sind meistens immer sehr, sehr nahbar und wenn ihr sagt, ihr wünscht euch irgendwen, dann ja, ist das in den meisten Fällen auch möglich, weil bisher gab es nur eine Person, die nicht dabei sein wollte. Und ich werde nie verraten, wer das ist. Und dann bleibt es schön mysteriös. Ja, das war's von meiner Seite. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und Sonja, ich gebe dir ein wie auch immer geartetes Schlusswort. Ciao, ciao.
Ja, vielen Dank für die Einladung und bis zum nächsten Mal.